Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Im Aufzug. In diesem Jahr. Keine Bange. Im Aufzug geht natürlich weiter mit neuen Folgen. Und zwar nach der wohlverdienten Winterpause am 19. Januar 2023. Doch bevor wir in die heutige Folge einsteigen, wie immer der dezente Hinweis, dass ihr Im Aufzug via Steady unterstützen könnt. Viele Hörerinnen und Hörer haben das schon getan. Und ich freue mich über alle, die dazugekommen sind. So hilfst du mir, diesen Podcast noch lange weiterzumachen. Alle Infos wie immer unter raul.de/aufzug. Diese Woche geht der Dank an Annika, Svenja, Astrid, Jan, Jörg und Serkan. Und nun zur heutigen Folge. Auf diesen Gast habe ich mich schon das ganze Jahr gefreut. Und ich war vor der Aufnahme ernsthaft aufgeregt. Wann hat man schon mal die Chance, mit Klaas Pfeiffer Umlauf Aufzug zu fahren? Klaas sticht meiner Meinung nach extrem aus dem Unterhaltungsallerlei im Fernsehen heraus. Immer wieder setzt er mit seinem Kollegen Joko Winterscheid gesellschaftlich relevante Themen und lenkt die Aufmerksamkeit auf brennende Angelegenheiten, wie zum Beispiel den Pflegenotstand, Hilfe für Geflüchtete oder Aktivistinnen im Iran. Ich will wissen, woher sein moralischer Kompass kommt, wie er Themen setzt und warum wir so wenig behinderte Menschen im Fernsehen sehen. Seid gespannt auf ein unglaublich reflektiertes Gespräch über Verantwortung und Sinn. Aufzugtür auf für Klaas Pfeiffer Umlauf. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich kann es nicht fassen, Klaas Pfeiffer Umlauf.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
Wir sind ja hier im Aufzug.
Ja.
Und dieser Podcast heißt Im Aufzug, weil wir alle irgendwie Emotionen oder Situationen mit dem Aufzug verbinden.
Ja.
Gab es einen awkward Moment für dich in einem Aufzug?
Ja, gar nicht so lange her. Es gibt ja mittlerweile, ist das ja ein komplettes Geschäftsfeld, in einem Aufzug zu stehen und überraschend Blickkontakt herzustellen, sobald die Tür aufgeht. Das ist ja mittlerweile der Nachfolger von klassischen Boygroups, sind ja junge Männer, die ja so schön aussehen, aber das Singen jetzt komplett eingestellt haben. Also das, was früher noch so als Behauptung mitschwang, wir können singen und tanzen, das ist jetzt also weg, weil man irgendwie festgestellt hat, der Kern der Berühmtheit war dann doch schon eher, wie sie so gucken.
Mhm.
Und deswegen gibt es jetzt die Elevator Boys auf TikTok, sehr, sehr bekannt. Und die machen eigentlich alles, was eine Boygroup früher gemacht hat, nur ohne Singen und Tanzen.
Ja, perfekt.
Sind einfach bloß also praktisch da.
Ja.
Und da gibt es die Fantasie, die angeboten wird durch so POV-Videos, dass man jemanden zufällig im Aufzug treffen kann. Das heißt, stell dir vor, die Aufzugtür geht auf und ein süßer Boy, wie dieser Elevator Boy, steht da drin und guckt dich so von schräg unten so ein bisschen, da treffen sich die Blicke.
Ja.
Ein bisschen lasziv, ein bisschen, aber auch ein bisschen süß. So, nicht allzu ordinär, sondern auch ein bisschen mit Liebe. Und das kann man üben und das haben die mit mir geübt. Und dann haben wir so einen Aufzug nachgebaut. Und dann habe ich also sehr stark daran gearbeitet, also meine Ausstrahlung rüber zu senden. Und ich stand da ein bisschen so wie der perverse Onkel dazwischen, aber trotzdem glaube ich, dass ich ein bisschen an meinem Sendungsbewusstsein arbeiten konnte. Das war meine letzte Aufzugssituation.
Das klingt so ziemlich hart nach diesem Podcast, um ehrlich zu sein. Nur, dass wir uns auch unterhalten, wenn ich einfach nur grinsen.
Aber wenn ich dich zwischendurch mal so von so schräg unten so anfunkel, dann weißt du Bescheid, wo ich das her habe, ne?
Ah, alles klar. Okay, also die Elevator Boys, aber die können reden.
Die können reden, die sind auch ganz nett. Es ist auch ganz interessant, mit denen überhaupt zu sprechen, weil man ja, also so ähnlich wie, also meine Eltern oder keine Ahnung, etwas ältere Leute damals als ich, die standen ja auch ratlos vor mir und haben nicht verstanden, warum ich dies oder das jetzt gut finde.
Mhm.
Und so entwickelt sich das eben weiter. Und ich finde es folgerichtig und gar nicht so viel anders als das, was meine Schwester damals gut fand. Die hat ja auch nicht gesagt, der hat ja wirklich eine wunderschöne Stimme, dieser Mann. Sondern die hat auch gesagt, der sieht erstmal gut aus und kann noch singen und guckt dabei niedlich. Und wenn er jetzt nicht gesungen hat, fand ich den trotzdem noch gut. Insofern finde ich irgendwie das popkulturell nachvollziehbar, dass es jetzt da angekommen ist?
Ehrlich gesagt, ich lese ganz gerne den Newsletter Cool Genug. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Von einem Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der berichtet so über digitale Phänomene weltweit. Mhm. Von Hate Speech bis hin zu dieser VR-Avatar-Kultur in Japan, wo es inzwischen Agenturen gibt, die eigentlich nur virtuelle Promis generieren,
ja,
die in Wirklichkeit gar nicht existieren.
Oh.
Und wenn es dann quasi eine Filmpremiere gibt oder so, dann werden die reinretuschiert in die Pressefotos, als ob sie auch da gewesen wären und so. Und es gibt richtige Fangruppen darum, einfach um virtuelle Figuren.
Das ist total interessant, weil natürlich das Abziehbildchen oder die Facette, die dann jemand in dieser auch gewollten Künstlichkeit ja teilweise in bestimmten Berühmtheitsformen
genau
nach vorne stellt, diese Facette, die ist ja nun genauso persönlichkeitslos wie das, was du da gerade beschreibst. Das ist ja nun sowieso kein echter Mensch mehr. Also das hat sich ja in dieser ganzen Kultur sowieso davon wegbewegt, dass man so eine Echtheit überhaupt anbietet. Ja,
absolut.
Ja, also insofern ist es ja kein großer Unterschied, ob das jetzt jemand ist, der die ganze Zeit so tut, als sei er jemand, der nicht wirklich existiert und zu Hause ist er dann er selber und diese Person, die draußen ist, ist also dann verschwunden. Dann ist es ja nur folgerichtig, dass es also niemanden mehr gibt, der nach Hause geht und er selber ist.
Absolut.
Sondern wird ausgeschaltet.
In diese Avatar-Welten, da werden jetzt auch teilweise Skandale reingeskriptet, damit sie überhaupt was zu erzählen haben.
Ach, dass was schief läuft und dass dann also genau Leute einen schlechten Charakter haben.
Genau.
There's no bad PR.
Ja, genau.
Ist auch da.
Und total abgefahren. Aber ich konnte es irgendwie nachvollziehen, weil es logische Fortsetzung von diesen ganzen Influencer, Instagram-Models, die ja auch teilweise gecastet sind. Mir fällt ein, du hattest in einem Podcast mit Matze Hilscher mal die Frage diskutiert, wann man jemanden in der Öffentlichkeit kritisieren darf.
Mhm.
Und du hast gesagt, naja, sobald man irgendwie ganz offensichtlich erkennt, dass er oder sie die Öffentlichkeit braucht oder darauf hinarbeitet, in der Öffentlichkeit zu sein, dann darf man ihn oder sie auch öffentlich kritisieren. Harald Schmidt hat das, glaube ich, mit einer 10.000-Euro-pro-Monat-Regel festgemacht. Und ich habe eine neue Regel, die ist mir gestern Abend eingefallen.
Ja, sag.
Ich habe eine prominente Person gegoogelt gestern Abend und habe festgestellt, dass bei der Google-Bildersuche es nur noch Pressefotos gibt.
Ja.
Also wenn es keine authentischen Bilder mehr von diesen Menschen gibt, sondern nur noch geschminkte, gestylte, gut beleuchtete Fotos, dann finde ich, darf man die Menschen auch kritisieren.
Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Kategorie. Ich weiß nicht, wie so ein Algorithmus das dann irgendwann nach vorne schiebt, wenn man also ganz viele Pressefotos macht. In 20, 30 Jahren wird man ja immer mal wieder so zur Seite genommen und gesagt, jetzt müssen wir mal wieder neue Bilder sozusagen machen. Und dann macht man also neue Bilder mit dem immer gleichen Gesichtsausdruck, also bei mir zumindest. Und eigentlich, irgendwann sind es dann viele von diesen Fotos. Ne? Mhm. Aber ja gut, aber das ist dann ja auch schon wieder diese Privatheitsbehauptung. Das ist ja auch das, was wir gerade besprochen haben. Also so ein Insta-Feed mit so Schnappschüssen. Also jeder, der mal im Urlaub war und gesehen hat, wie diese Schnappschüsse entstehen, also das große Drumherum, ne? Wenn man so hinter der Kamera ist, wenn man dann so Influencer da ihre Arbeit machen sieht, die dann mit großen Kleidersäcken zum Strand kommen, weil sie sich 6-mal umziehen müssen. Also stellt man das auch in Frage.
Und ganze Urlaubsorte letztendlich gestürmt werden, nur um dieses eine Foto zu machen und niemand hat mehr Bock, da Urlaub zu machen.
Ja, ja, total. Ja, das ist ja mittlerweile auch schon, also da gibt es ja jetzt auch schon diese Metaebene, dass es wiederum ein für sich in sich geschlossener Trend ist, den Gegenschuss zu zeigen. Also das Aufkommen der Touris, die Schlange, in der man stehen muss, bevor man dann an diesem einen Lonely Spot ist, wo man dann irgendwie
drei Sekunden
kurz mal übers Tal schauen kann oder so. Das ist ja auch eigentlich interessant, ne? Dass das genauso Teil der Inszenierung mittlerweile wird.
Ja, genau.
Da die vermeintliche Wahrheit zu erzählen, die dann auch wiederum nur so, auch wieder so einer Form entspricht, die letztendlich memeable ist.
Ja. Kannst du noch frei durch die Straßen laufen, ohne angesprochen zu werden?
Na, ohne angesprochen zu werden eher nicht, aber trotzdem kann ich so frei rumlaufen. Also ich mache das irgendwie einfach und dann stört mich das nicht, sondern ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn ich angesprochen werde und deswegen mache ich alles, was ich will aber so ohne angesprochen werden funktioniert, wenn man sich so kurios verkleidet, aber ist ja auch ein bisschen albern. Ne?
Ich habe mit Felix Lobrecht mal darüber gesprochen und er meinte, nee, das geht bei ihm auch nicht mehr, wird ja auch ständig angesprochen. Und am schnellsten gehen dann so unangenehme Momente, die ja auch existieren, vorbei, wenn man einfach das macht, was die Leute von einem wollen.
Genau.
Wenn man anfängt zu diskutieren, dann dauert es nur noch länger.
Exakt, genau. Wenn die Leute dann, also die zeitvernichtendsten Diskussionen ist immer, wenn man auf der Straße darüber diskutiert, ob man nun man selber sei oder nicht.
Genau.
Also es gibt Leute, die behaupten, man sei man selber und dann hat man vielleicht die Idee zu sagen, nein, bin ich nicht, weil man dann seine Ruhe hat. Das funktioniert nicht, weil sie es ja eigentlich wissen. Und dann gibt es aber auch Leute, die zu einem kommen und einem unterstellen, man sei es nicht.
Das ist mir noch nie passiert.
Ja, also die kommen dann und sagen, das bist du nicht, oder? Das bist du nicht, oder? Und das eskaliert dann hoch, bis man also kurz davor ist, den Personalausweis rauszuholen. Und da kann man Zeit sparen in solchen Momenten, indem man einfach sagt, ja, dann will ich das wohl nicht. Oder sind auch sie gut. Der, für den ich sie halte? Ist auch eine gute Frage. Und dann sage ich, weiß nicht, wenn sie mich für Kai Pflaume halten, bin ich das nicht. Aber ich denke mal schon, ja.
Sehr witzig. Sind sie der aus dem Fernsehen? Keine genau. Ahnung, was sie gucken.
Sind sie Joko und Klaas? Kommt ja. Auch oft.
Und? Sehr gut. Ja. Du kommst aus Oldenburg.
Genau.
Und als wir die Sendung vorbereitet haben, da, ohne Witz, ich bin morgen in Oldenburg.
Ach, das ist aber schön. Ja. Ja,
was gut. Muss ich gesehen haben?
Du bist, was machst du, eine Lesung oder Live-Podcast? Oder was
ich habe einen Vortrag.
Ja, und wo im PFL, in der Uni?
Ich weiß es gar nicht so genau.
Ja, das musst du doch wissen. Also ich meine, Oldenburg ist jetzt nicht, also selbst wenn du jetzt am falschen Ort bist, bist du in 10 Minuten dann auch am richtigen.
Ja eben, deswegen ist auch egal.
deswegen ist das nicht so schlimm. Aber also ich sage dir mal, wo es sein könnte, dass du morgen bist. Also entweder bist du im PFL, das ist Peter Friedrich Ludwig Haus, das ist an der Peterstraße, falls du dahin musst. Dann gibt es die Universität mit einigen Außenstellen und so weiter. Ansonsten kann es sein, dass du im Theater, im Staatstheater einen Vortrag hast, vielleicht im kleinen Haus, vielleicht sogar im großen Haus.
Unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich. Ja. Die haben aber ein paar Außenspielstätten. Es gibt die August-Hinrichs-Bühne, Niederdeutsches Theater wird da, August-Hinrichs-Bühne für ältere Leute, AHA-Bühne wird auch, also intern auch Adolf-Hitler-Bühne genannt.
Ah, ja, ja.
Und das ist so eine Außenspielstätte. Was gibt's noch? Die Kulturetage.
Ja, das klingt nach sowas.
Ja, das ist gut. Da gibt's gegenüber das übliche mexikanische Cocktailrestaurant.
Daran wollte ich fragen.
Da gibt es Tapas und keine Ahnung, also mexikanische Stimmung in der norddeutschen Tiefebene. Ja, ich fühle mich in Oldenburg zu Hause. Ja, ich war jetzt schon lange nicht mehr da. Ich muss immer ab und zu mal hin. Das ist wirklich eine schöne Stadt. Also ich, die Leute sind total nett. Also du wirst, wenn du Publikum morgen kennenlernen wirst, glaube ich, eine positive Erfahrung machen, wenn du noch nie da warst. Die sind wirklich sehr nett.
Ich werde Grüße ausrichten.
Ja, musst du ausrichten.
Aber ich muss irgendwie über Hannover mit dem IC.
Ja, da muss man durch.
Ne? Also es gibt keine Direktverbindung Berlin-Oldenburg.
Nee, gibt's nicht. Du kannst auch bis nach Bremen fahren, aber da ist die, also manchmal kann man bis nach Bremen fahren und da umsteigen. Da ist aber auch die Gegend rund um den Hauptbahnhof, also da haben die so Schilder aufgestellt, da steht drauf, hier ist eine waffenfreie Zone.
Das fand ich auch krass, das habe ich in Halle auch gesehen.
Ja, wenn man schon dazu schreiben muss, weiß man, dass irgendwas wird vorgefallen sein. Ne? Habe ich auch mal gesehen, wie die einen da durch die Frontscheibe von so einem Dönerladen geworfen haben. Das ist Bremen auch ein bisschen.
Ah, schön.
Ja, man muss da weg, in Bremen muss man dann ins Viertel, heißt das, das ist so die linke Hofburg. Genau. Das ist schön, da gibt es einen Laden, der heißt Eisen, da kann man sich dann hinsetzen und gucken, was passiert.
Gibt es ein Thema außerhalb deines Showbusiness, an dem du gerade dran bist, das dich beschäftigt?
Ja, also was mich grundsätzlich immer beschäftigt, also du meinst so politische, gesellschaftliche Dinge oder sowas?
Ja,
also mich interessiert momentan immer mehr das Thema, wie Leute zu dem Recht kommen, was es eigentlich schon gibt. Also es ist ja, man redet ja manchmal darüber, dass man das Gesetz erweitern muss, fairer gestalten muss. Das finde ich auch alles richtig. Also ohne zu speziell zu werden, gibt es immer mal Nachbesserungs- oder Weiterentwicklungsbedarf bei bestimmten Dingen. Aber oftmals fängt es schon davor an, und das kriege ich immer mal wieder mit, dass Menschen das Recht bekommen, was ihnen eigentlich zusteht. Und das ist die Zugänglichkeit zu juristischer Beratung, also Anwälten oder irgendwelche Zusammenkünfte von Leuten, die also juristische Beratung generell anbieten oder so. Das gibt's irgendwie zu wenig. Und das ist, finde ich, ein großes Problem, weil man sowas mit Geld dann doch hinkriegt. Verhältnismäßig, ich sage objektiv gesprochen, wenig Geld für das, was es teilweise bringt, nämlich ein ganzes Leben ändert oder eben nicht ändert. Und diese Zugänglichkeit zu seinem eigenen Recht, unabhängig von irgendwelchen Barrieren, meistens ist ja eine sprachliche Barriere oder ein Nicht-Auskennen im Verwaltungsapparat und so, das geht einem ja teilweise auch schon so, wenn man hier geboren ist, dass man sich in der aktuellen Situation in bestimmten Verwaltungsprozessen nicht so auskennt und erstmal genau wissen muss, was mache ich denn jetzt eigentlich, dass man die sogenannten Tricks kennen muss. Und ich finde eigentlich ein Recht...
Auf Tricks.
Ja, ein Recht oder überhaupt so ein rechtlicher Vorgang, so ein juristischer Prozess, bei dem man so Tricks kennen muss, das ist schon nicht besonders fair.
Ja, Total.
Und ich habe das jetzt oft erlebt, gerade wenn es darum geht, ob jemand dann einen Asylantrag, der gestellt wurde, ob er den bestätigt bekommt oder nicht und oder ob er von einer Abschiebung bedroht ist, wo eigentlich auf der Hand liegt, dass das nicht rechtens sein kann. Wenn man so emotional oder mit gutem Menschenverstand halt denkt, das kann ja gar nicht sein eigentlich. Ich habe diese 3, 4, 5 Fakten rund um das Leben und jetzt ist also eine Abschiebung steht dann an. Und man denkt so, das kann ja gar nicht sein. Und dann findet man raus, natürlich nicht ich selber, sondern durch eben, ne, dass ich Zugang zu juristischer Beratung ja ermöglichen kann. Für die Menschen sehe ich den Prozess und kriege den mit. Und man stellt fest, ja, genau so ist es. Es ist also nicht rechtens. Und in 99% der Fälle wird dann auch so entschieden. Es dauert dann natürlich ein bisschen. Und das finde ich irgendwie, das fällt mir immer mehr auf.
Es gibt dann auch die Kehrseite der Medaille, die mir regelmäßig auffällt, dass wir meinen, Recht an Orten und Stellen zu haben, wo du eigentlich als Bürgerin aber gar kein Mitspracherecht hättest. Also ja. Zum Beispiel, ob wir mehr Geflüchtete aufnehmen sollten oder nicht.
Genau, da gibt es ja diese Politik, das kann man immer sehr schön sehen, der sogenannten sicheren Häfen. Das heißt, dass zum Beispiel Oldenburg, wir haben gerade darüber gesprochen, Oldenburg, da gibt es eine sehr aktive Szene und die haben sich auch als Seenotrettungsbrücke, wenn man so sagen will, sich engagiert und gesagt, Oldenburg und Niedersachsen soll zum sicheren Hafen werden und ganz viele Gemeinden, Städte und auch Bundesländer erklären sich selber als aufnahmebereit. Und man kann sich jetzt erinnern, also das ist auch interessant eigentlich, weil das Innenministerium ist ja nun unter anderer Führung. Und natürlich haben sich ein paar Dinge schon ganz faktisch verändert, aber selbst als das ganz am Anfang war, spürt man, dass man ein und dasselbe Recht anders interpretieren kann. Man kann entweder das Recht lesen als Abwehrhaltung oder man kann es inklusiver denken und überlegen, wo sind denn die Chancen, Menschen gut zu integrieren. Und ich finde, als wir in dieser Situation waren, dass da, ich glaube, was waren das, 54 unbegleitete Jugendliche sollten verteilt werden auf 16 Bundesländer. Und wenn man den Innenminister Horst Seehofer damals gehört hat, hat man das Gefühl gehabt, Deutschland bricht zusammen, wenn die...
Unfassbar, oder?
Wenn die irgendwo sind und mitmachen hier, ne?
Obwohl es eigentlich schon seit Jahrzehnten das Asylrecht gibt und eigentlich... Oh, und es sind ja auch nur 94 gewesen auf 16 Bundesländer.
Ja, eben, genau, 94, genau. Oder selbst wenn es, was weiß ich, 10.000 sind.
Ja.
Man kriegt das natürlich nicht mit, wenn man sich vernünftig drum kümmert.
Aber es ist in der Meldung in der Tagesschau.
Es ist eine Meldung in der Tagesschau und da merkt man, weil sich da diese Initiative von den Leuten natürlich sehr deutlich gezeigt hat, gesagt, also Demonstrationen oder gibt es immer mal wieder, in denen gesagt wird, wir wollen gerne dieser sichere Hafen sein, wir haben Kapazitäten, wir haben Lust, wir haben zum Beispiel in Oldenburg, also klar, überall wohnen Idioten, aber ich weiß, dass eine Stadt wie Oldenburg total gut mit sowas umgehen kann.
Mhm.
Da gibt es die kulturellen Möglichkeiten, es gibt genug Platz, es gibt genug Engagement, es gibt genug Menschen mit dem Herz am rechten Fleck, die Lust haben, sich auch um Menschen zu kümmern, die vielleicht gar nicht so einfach sind im Umgang, weil sie vielleicht Schwieriges erlebt haben und eine harte Geschichte mitbringen und dadurch auch nicht so reagieren, wie man es von Leuten kennt, die das Glück hatten, eine tolle Kindheit zu haben, ohne Konflikte und so. Dafür braucht man ja wirklich geduldige Leute, die in ihrem Leben so sehr in sich ruhen können durch Privilegien und durch vielleicht das Glück einer schönen Kindheit, eines schönen Lebens, dass sie also genug Kapazität haben für diesen Stress,
ja,
den das auch mit sich bringt und so. Und da gibt es so viele Menschen, die Lust dazu hätten, die aber nicht gefragt werden, genau wie du sagst.
Und was ich auch total krass finde, dass dann so sogenannte AsylbewerberInnen-Unterkünfte, da sind ja dann sehr viele Menschen auf sehr engem Raum,
ja,
und viele von denen traumatisiert, dass das jetzt auch keine Wohlfühlorte sind.
Ja, dass es da auch andauernd knallt, ist ja vollkommen logisch. So. Ja.
Und wir denken dann aber, oder sagen wir mal, ein Horst Seehofer oder so, denkt dann, das sind halt die AusländerInnen das Problem.
Ja, erstmal entweder das, genau, Migration ist die Mutter aller Probleme, hat er gesagt.
Genau.
Ist also auch ein wenig an Unanständigkeit nicht zu überbieten,
dieser Satz.
Oder? Ja. Und ich glaube noch nicht mal, und das finde ich eigentlich das Perfide daran, ich glaube noch nicht mal, dass er das selber denkt, sondern ich glaube, er macht sich den Umstand zunutze, dass es in Einrichtungen wie dieser immer mal wieder knallt und immer mal wieder mit einer gewissen Lautstärke auch Konflikte entstehen, die auch unschön enden, um das dann irgendwie so zu instrumentalisieren, über eine vermeintliche Unintegrierbarkeit daher zu schwafeln, was natürlich absoluter Quatsch ist. Und das sieht man überall. Also da, wo Leute sozial vernachlässigt werden, wo sich nicht um Menschen gekümmert wird, wo ihnen auch nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich vernünftig um sich selber oder um andere, die neben ihnen sind, zu kümmern,
ja,
wo es Kommunikationsprobleme gibt, da ist es völlig egal, wo die Leute herkommen oder sonst was. Da gibt es nun mal unauflösbare Probleme, wenn sie irgendwann einmal ein gewisses Level erreicht haben. Also man muss vorher da ansetzen. Und diese Faulheit, die man als Staat selber hat, und dieses Verweigern auch des Staates, das auch noch den Menschen, die sowieso schon genug Probleme haben, in die Schuhe zu schieben. Das
ist so krass, oder?
Das ist also an Unanständigkeit nicht zu überbieten.
In der Sozialwissenschaft nennt man solche Einrichtungen entweder Schonraumfalle, also unter dem Aspekt der Schonung, da haben sie es dann besser als im Kriegsgebiet oder als auf der Flucht, werden sie alle in einen Raum gesteckt. Und natürlich, wie gesagt, sind es auch keine Kohorte für diese Leute. Oder man nennt es totale Institutionen. Also Einrichtungen, in denen quasi keine Informationen reinbringen, über Rechte, über Hilfen vielleicht auch, aber auch keine Informationen rausdringen, über, keine Ahnung, schlechte Organisationen, wenig Platz, Hunger, was auch immer in solchen Einrichtungen stattfinden. Weil, wenn du als Journalistin wissen willst, wie geht's unseren Gästen in den Unterkünften, du an der Pressestelle oft nicht vorbeikommst.
Ja, das ist ja jetzt auch gerade das neue Moria-Lager auf Lesbos ist ja auch unzugänglich für Journalistinnen jetzt. Kann niemand hinein und deswegen gibt es weniger, also faktisch weniger Berichte über gewisse Zustände dort, aber man kann sich ja fragen, warum.
Absolut.
Das ist finde ich ganz schwierig, ja, dass man, wie soll man sagen, selber eigentlich immer, ich glaube, das ist auch oft so, dass man ganz absichtlich im Schatten des vermeintlich größten Problems, nämlich der Bereitschaft, überhaupt solidarisch da zu sein, dass man sich dafür schon so doll auf die Schulter klopft, dass in dem Moment, wo Menschen dann an der Grenze nicht abgewiesen werden, auch so ein bisschen der Hammer fällt und gesagt, ja, so und jetzt sollen sie mal zusehen, weil sollen mal froh sein, dass das Haus nicht explodiert, in dem sie gerade sind und alles andere ist jetzt nicht mehr so unbedingt unser Problem.
Genau.
Das ist jetzt auch überspitzt von mir formuliert, das will ich auch nicht jedem sagen, aber es gibt Situationen, in denen das gemacht wird und wir alle wissen ja, was passiert von Leuten, die also ein noch gesteigerteres Interesse daran haben, diese Zustände irgendwie zu nutzen, um ihre eigene Politik damit nach vorne zu bringen. Und gerade denen darf man einfach nicht so viel Legitimation geben durch dieses Anhäufen von Situationen, die deswegen entstehen, weil wir uns nicht rechtzeitig um Sachen kümmern und dann Menschen zu etwas gemacht sind im öffentlichen Bild, was sie nie waren und nie sein werden. Wenn man die Hilfe bekommt, die wir alle selbstverständlich erwarten in jeder Lebenslage, was wie empfindlich wir hier sind, wenn irgendwann mal einer uns die Hilfe verweigert und zwar in wesentlich unkomplizierteren Situationen, daran merkt man mal, was das für eine Situation sein muss für Menschen, die wirklich die grundlegendste Hilfe nicht erhalten.
Ich überlege die ganze Zeit, ich habe leider seinen Namen gerade vergessen, reiche ich nach, aber ich hatte ein Gespräch mit Sarah Nuru und die macht ja Kaffeeprojekte in Äthiopien. Und ich habe mit ihr über eine Situation gesprochen, da habe ich zufällig einen TED-Talk gesehen von einem Herrn, der jahrelang in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat. Und der hat gesagt, immer dann, wenn wir in dritte Weltländern oder Ländern des sogenannten globalen Südens Schulen bauen, Brunnen bauen, was auch immer, dann glauben wir als westliche zivilisierte Nationen, dass wir was Gutes tun. Aber ganz oft die Dinge noch viel grundlegender sind. Das ist genau das, was du sagst, nämlich das Problem mit der Rechtsdurchsetzung. Das heißt, wenn du in einem Slum wohnst, in einer super armen Region wohnst und dein Nachbar klaut dir deine einzige Ziege, dann hat er dir 100% von dem, was du je besessen hast, genommen. Mhm. Und dieser Schaden ist so groß, der viel größer ist, als 4 Kilometer zum Brunnen zu laufen, jetzt theoretisch. Ne? Und das, er sagt, man müsste eigentlich jede Spendenorganisation, die man unterstützen will, darauf prüfen, ob das Thema Rechtsdurchsetzung für die Ärmsten der Armen gesichert ist. Und die machen dann so Projekte in Brasilien, wo sie auch Anwälte und Staatsanwaltschaften sensibilisieren für die Belange von sehr unterprivilegierten Menschen in diesen Regionen. Und dann erzählt er das in diesem TED-Talk eine Weile. Und meinte, ja, und sie sitzen jetzt hier alle im Kinosaal in den Stühlen und glauben, das kann uns nicht passieren. Und dann spielt er eine Tonaufnahme ab von einer Frau in den USA, auf irgendwo in ländlicher Region, die sagt, ja, bei mir steht vor der Haus jemand, der will rein und droht mich umzubringen. Und die Polizei gerade anruft und das ist eine abgespielte Tonbandansage. Mhm. Und dann sagt die Dame im Callcenter von der Polizei, ja, wir haben leider gerade kein Benzin in unseren Autos. Rufen Sie bitte Montag wieder an, wenn der Sheriff wieder da ist. Gut. Und sie war tot.
Ja, also das, ja, das ist natürlich, also was soll man dazu sagen? Das ist natürlich eine schreckliche Situation und eine Geschichte, die das zusammenbringt. Was ich nur denke, ist, dass diese Sicherheit der Durchsetzung des eigenen Rechts, dass man da in allen Ländern der Welt, gerade in den Ländern, die vielleicht nicht die Gelegenheit hatten, durch gewisse Regime, die dort seit Jahrzehnten herrschen, sich um andere Dinge kümmern, also so eine Struktur aufzubauen, ne, wo auch also Bürgerinitiativen oder Zusammenkünfte von politischem Aktivismus jetzt nicht das auslösen, was es hier machen würde, weil es einfach auf eine andere Grundlage trifft. Ich glaube, dass gerade da also natürlich praktische Hilfe wichtig ist, ne? Also dass man so eine Kombination daraus macht. Also dass man jetzt nicht deswegen, wenn man das Gefühl hat, da ist Hopfen und Malz verloren, sein ganzes Engagement davon abwendet und sagt, das bringt ja eh nichts, da irgendwie probieren, eine Struktur aufzubauen, in der die Menschen selber helfen können. Exakt das muss passieren. Aber ich glaube, es ist auch nicht viel geholfen, wenn man gleichzeitig ganz praktische Tag-für-Tag-Hilfe vernachlässigt. Ne? Das ist immer so dieses Ursachen bekämpfen und so. Ich glaube, es ist immer, also es ist auch so kompliziert. Ne? Also da muss ich auch sagen, da kenne ich mich auch nicht gut genug aus, dass wenn man jetzt so weit wegschaut, da kann man ja nun wirklich sehr allgemein drüber sprechen und muss dann auch überlegen, ab welchem Zeitpunkt vielleicht
andere Leute darüber sprechen sollen.
Ja, genau. Also man kann sagen, ja, da gibt es ein Problem, kann ich alles nachvollziehen. Nur bin ich dann nicht spezialisiert genug, als dass ich mich dann da so breit machen würde mit meiner Meinung.
Genau, ich wollte damit sagen, dass es geht ja nicht nur darum, Recht zu haben, sondern auch, sagen wir mal,
zu bekommen,
zu bekommen und auch zu sichern. Ja, also wenn der Sheriff irgendwann kein Benzin mehr in seinem Auto hat, weil alles weggespart wurde, dann können wir sowas auch schnell wieder verlieren.
Ja, das ist berühmte, die Demokratie am Leben erhalten. Genau. Und Demokratie und ist Arbeit und ist vor allem nicht selbstverständlich. Also auch in größeren Zusammenhängen ist uns das, glaube ich, in meiner Generation erst recht spät klar geworden, dass das nicht alles mit der Post kommt. Also das war beim Brexit oder als
Europa als damals, Thema.
Ja, genau. Ja. Oder ich sage jetzt mal vorsichtig, als Trump zum ersten Mal gewählt wurde. Da bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, das kann alles nicht wahr sein. Die Welt ist komplett verrückt geworden. Und dass man merkt, dass so Leute wie damals in England, Nigel Farage und so, dass die, wenn man nicht aufpasst, einfach nach oben kommen.
Oder Elon Musk Twitter kauft.
gut, der ist ja gerade dabei, ich sag mal, seinen Wirkungsbereich selber ein bisschen einzuschränken.
Das ist so krass. Ja.
Um es mal so zu formulieren. Ich glaube, also mal sehen, was kommt, aber ich glaube, der hat schon also sensationell schlechte Entscheidung getroffen.
Jetzt. Ja, voll. Ja, also in kürzester Zeit Milliarden vernichtet auf jeden Fall. Ja. Aber erinnerst du dich noch an den Tag, als Arnold Schwarzenegger Gouverneur von Kalifornien wurde?
Den Tag erinnere ich mich nicht, aber ich erinnere mich daran.
Man dachte auch, wir sind in Hollywood.
Ja gut, aber da hat man so irgendwie Glück gehabt. Ich weiß nicht, was du von ihm hältst, aber ich mag den ja total. Ja. Und der schreibt so ein Newsletter. Kennst du den?
Nee.
Das ist echt gut. Ab und zu ist in meinem Mailfach steht dann da eine Mail von Arnold Schwarzenegger. Okay. Und dann schreibt er so alle paar Wochen, jetzt gerade länger nicht, und dann kommt wieder eine Mail, so irgendwie zwei Seiten oder so, und redet über dies und das. Und ich finde, in den wichtigen Momenten, gerade als in der amerikanischen Politik, dass da, naja, also schwierig wurde, sage ich jetzt mal, gerade auch in Opposition zu Trump, hat er dann doch die richtigen Worte gefunden und hat es gut beschrieben. Und was er natürlich schafft, ist, die Amerikaner dort anzusprechen, wo man sie auch erreicht. Und da bringt es nichts, wenn da irgend so ein Eierkopf im Rollkragenpulli da erzählt, dass uns die Demokratie flöten geht. Ja. Sondern da ist es gut, wenn der Terminator da sitzt und sagt, sind wir eigentlich verrückt, uns zerbröselt unser schönes Amerika, wenn wir weiterhin Leute unterstützen, die nicht daran glauben, dass wir das Land of the Free bleiben können.
Ja, total.
So, und auf einmal hören die Leute dann zu, und wenn man es schafft, in einfachen, zugänglichen Worten dann doch die richtigen Dinge zu sagen, das ist natürlich auch eine Kunst.
Auf jeden Fall. Ich fand es nur so krass, dass ich damals schon dachte, okay, ein Hollywood-Star, Bodybuilder und Terminator wird Gouverneur. Was kann da noch kommen?
Ja, von Kalifornien mit der Wirtschaftskraft von Deutschland.
Ja. Und dann kommt Trump.
Dann kommt Trump, und vorher war auch Ronald Reagan da, muss man sagen. Ne?
Und Bush. Also,
ja, aber Bush, ne, ja. Aus der Entertainment-Industrie ist die Brücke in Amerika ein bisschen kürzer
das stimmt.
Als bei uns. Also mir fällt jetzt hier keiner ein.
Hast du Ambitionen, in die Politik zu gehen?
Nein.
Nein. Kurze Antwort. Wir haben in Deutschland ja auch viele aktuelle politische Themen. Wir haben gerade über Migration und Flucht gesprochen. Hm. Was hältst du denn von den Leuten der letzten Generation, die sich vielleicht auch auf deine Straße kleben und dir den Stau verursachen?
Ja, da bin ich, also gegen den verursachten Stau habe ich erstmal nichts. Also das ist jetzt, ich wäre jetzt keiner von denen, die da aussteigen und da ausflippen oder so, weil ich das Ansinnen gut verstehen kann. Und ich frage mich auch, weil damit haben wir ja alle irgendwie zu tun, dass man in einer Welt, in der um Aufmerksamkeit stärker gestritten werden muss als noch vor ein paar Jahren, muss man sich eben Dinge überlegen, die Aufmerksamkeit generieren. Also insofern verstehe ich das schon. Also ich kann zum Beispiel mit diesen ganzen Museumsgeschichten noch mehr anfangen, weil ich die irgendwie so...
Da hattest du auch selber schöne Aktionen gemacht.
Ja gut, ja, das hat ja nochmal einen anderen Hintergrund, genau. Klar. Ja, ja, aber nee, weil ich das so sympathisch finde zusätzlich noch.
Kartoffelbrei.
Ja, irgendwie finde ich sympathisch, finde ich witzig so. Und Tomatensuppe da und so. Das finde ich irgendwie lustig. Und das andere Ding ist, ich glaube, dass man tatsächlich, das ist ja dann die alte, wie soll man sagen, Diskussion, die jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, dass man durch dieses extreme Verärgern der Menschen, die man also braucht, die man hinter sich versammeln muss, um so eine Klimazielforderung mit Nachdruck zu positionieren in der Politik, dass man in der Weise, wie es jetzt gerade gemacht wird, dass so ein bisschen Bürger zu Akteuren dieses Protests gemacht werden, ob sie es nun wollen oder nicht, auch wenn ich das jetzt nicht unzumutbar finde, da mal eine Stunde zu stehen, so meine ich es nicht. Aber ich vermute, dass es sein kann, dass ein Bärendienst dem Thema erwiesen wird und dass vielleicht sogar der Politik Zeit verschafft wird. So, also das ist meine, bin ich nicht fertig mit der Meinung, weil ich auf der anderen Seite wieder denke, Aufmerksamkeit braucht es trotzdem, die hat es jetzt gerade. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich verstehe dieses Aufmerksamkeitsding, verstehe ich schon.
Also ich bin voll auf deiner Seite. Ich bin auch noch unentschieden, tendiere zur leichten Sympathie zu diesen Aktionen, weil ich schon auch denke, es heißt ja immer, ja, Protest muss gewaltfrei sein und so. Es ist ja auch weitestgehend gewaltfrei, aber wenn du von vornherein sagst, wir sind gewaltfrei, dann gewinnt immer die andere Seite, weil sie bereit ist, Gewalt anzuwenden.
Das ist richtig, aber es geht ja manchmal trotzdem darum, eine große Menge von Menschen dasselbe denken und fordern zu lassen. Und das geht eben dann am Ende irgendwann gewaltfrei. Und man muss ja eigentlich nur überlegen, wie kriegt man ganz, ganz viele, und da sage ich wirklich das große Mittelstück der Gesellschaft, sage ich mal, das muss man eigentlich ja nur mobilisieren. Also wofür braucht man die Aufmerksamkeit?
Nur, in Anführungsstrichen.
Ja, ja, gut, ja, was halt nur, aber eben gewaltfrei, ne? Das meine ich mit nur. Man braucht doch eigentlich irgendeine Methode, damit übermäßig viele Leute der eigenen Forderung beipflichten und sie laut und mit Nachdruck und immer wieder auf dem Wahlzettel, aber auch in allen anderen Foren, die man so hat als Bürger, immer wieder diese Forderung stellen und dann irgendwann einen Druck aufbauen. Und der ist ja dann gewaltfrei. Und der Weg dahin, der kann ja auch sehr kreativ sein oder irgendwie... das ist dann der Moment, wo man eine sogenannte Idee braucht.
Genau, aber ich meine, jetzt haben wir irgendwie freitags nicht zur Schule gehen gehabt.
Ja.
Fridays for Future, die haben 100.000 Menschen in Deutschland auf die Straßen bekommen und es passiert trotzdem nichts.
Ja, ich weiß, das ist vor allem ja total aus dem Fokus geraten. Man muss ja auch sagen, dass Fridays for Future hat angefangen, bevor wir die großen Krisen haben, in denen wir momentan mit denen letztendlich das Thema konkurriert gerade.
Ja.
Und das ist, finde ich, eine Sache, da darf man, dass die Lautstärke, die ein bisschen davon wegging, du sprichst ja gerade, ne? Das gab es so lange und was ist jetzt bei rausgekommen? Das ist ein bisschen die Frage, die jetzt da steht. Ich finde, man darf diesen Protest deswegen in der Wahrnehmung oder im Rückblick jetzt nicht zu klein machen oder auch die Wirkung des Protests, weil sich einfach die Umstände geändert haben.
Mhm.
Es war vorher schon hart umkämpft und es wurde nicht besser durch den Krieg in der Ukraine und durch eine weltweite Pandemie, die immer noch nicht ausgestanden ist.
Aber es ist immer Krise. Also das
seit aber in dieser Vehemenz, sag ich mal. Also das war jetzt mehr als so eine WM in Katar, die mal so reinploppt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Machst du dir Hoffnung, dass es wieder weniger Krise geben wird?
Ja, klar. Also ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt hier der Normalzustand bleibt. Also ich hoffe, dass die eine Krise, die uns entgegensteht, dass die also alle verhinderbaren Krisen zumindest proaktiv angegangen werden. Aber ja, also ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt so der Zustand der Welt ist und jetzt müssen wir halt, also ich bin schon noch in dem, in der Gruppe von Menschen, die denken, irgendwann ist es vorbei?
Eine Frage, die mich die ganze Zeit umtreibt, und ihr macht ja mit eurem, also mit deiner Sendung Late Night Berlin, äußerst du dich erstaunlich viel politisch im Vergleich zu anderen Sendungen und zu der Sendezeit unter den Privaten, aber auch mit Joko und Joko und Klaas gegen ProSieben habt ihr großartige Aktionen gemacht. Einmal habt ihr die Seenotrettung thematisiert, dann habt ihr die Fluchtthematik thematisiert, ihr habt Männerwelten thematisiert, wo es um Sexismus geht. Und ihr argumentiert das ja oft mit dem Thema Aufklärung. Wir machen irgendwie, setzen Aufmerksamkeit auf ein Thema, wir wollen zeigen, dass es wichtig ist, auch sich zu impfen und so weiter. Und ich sehe das, also ich verstehe und finde es nachvollziehbar. Ich versuche meinen Bogen zu spannen zu meinem Aktivismus. Da wird auch, seit ich denken kann, gesagt, wir müssten die Gesellschaft aufklären, dass behinderte Menschen auch ein Recht auf Mobilität, Freizeit, Sport, was auch immer haben. Und ich frage mich, wie lange wollen wir aufklären, wie lange wollen wir informieren, bis überhaupt was passiert.
Voll, das ist das große Problem.
Genau.
Exakt wie du.
Ne? Und dann ist es doch eigentlich an einem Punkt, und das fand ich so interessant bei dieser Raubkunstgeschichte, die du gemacht hast, müsste doch eigentlich am Punkt sein, zu sagen, wir schaffen Begegnung. Also es geht nicht nur darum, darüber zu reden, was das Problem ist, sondern eben auch Menschen, die davon betroffen sind, vielleicht dann mal die Sendezeit zu geben, die erzählen, warum Raubkunst ein Problem ist. Und dann erzählt es nicht eine weiße Wissenschaftlerin, sondern jemand, der vielleicht aus der Kultur stammt, dessen Kunst geraubt wurde.
Hatten wir ja.
Genau, hatten wir ja.
Genau. Ja, exakt, genau, so ist es. Also ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Themen. Man darf sich selber und seine eigene Wirkung oder auch sein, jetzt ich für mich, ne, für das, was wir da jetzt so machen, darf man die Aufmerksamkeit oder die Reichweite, die man hat, A, nicht unterschätzen, weil man sie sonst ja nicht nutzen würde oder so. Man darf aber auch seine eigene Wirkmacht nicht überschätzen. Man ist ja alleine nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Das heißt, es gibt viele Themen, die man angehen könnte, und es gibt aber Themen, bei denen es effektiver ist. Und das Beste ist, das Allerbeste sind Themen, bei denen die reine Aufmerksamkeit schon ein Teil der Problemlösung sind. Das gilt zum Beispiel für die Situation der Menschen und insbesondere der Frauen im Iran gerade. Da ist Aufmerksamkeit eins der Themen, was mit Waffengewalt und mit Krieg bekämpft wird gerade. Und wenn man die Gelegenheit hat, diese Aufmerksamkeit an anderer Stelle wieder herzustellen, dann ist ein Teil des Problems damit schon angegangen. Oder ein ganz praktisches Beispiel ist die Bereitschaft zum Mitführen eines Organspendeausweises. Da ist die Bereitschaft ungefähr bei, sagt man so, rund um 70% von Menschen, wenn sie gefragt würden. Aber aktiv haben eigentlich nur so 12% ein. Weil hier in Deutschland gibt es diese Widerspruchsregelung nicht. War mal kurz davor, ist dann leider nicht gekommen. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, wo man weiß, durch die reine Aufmerksamkeit kann das Problem bereits behoben werden. Und dann gibt es andere Dinge, oder zum Beispiel informieren zum Thema Impfen. So, ist auch durch reine Aufmerksamkeit ist das Problem schon besser geworden. Und dann gibt es andere Dinge, Seenotrettung auch in gewisser Weise, weil es durch Spenden wieder möglich ist, rauszufahren. Und jede Aufmerksamkeit generiert Spenden. Spenden generiert eine Mission rettet Leben. Thema geregelt.
Ja.
Für den Moment. Und dann gibt es andere Dinge, wie du eben auch sagst. Wie kriegt man es dazu, dass eine Gesellschaft sich nicht nur im Kopf, sondern auch praktisch irgendwo hin entwickelt, dass Politik bereit ist, Geld auszugeben für barrierefreies Leben, für Zugänglichkeit zu allen kulturellen Angeboten, die man so hat, ja, für Menschen wie dich. Und da braucht es ganz andere Leute, die dann auch wissen, wo in der Reihe der Menschen, die sich gegenseitig Sandsäcke zuwerfen, wo dein Platz da ist.
Ja.
Und man muss zusehen, dass man seinen Platz da einnimmt, und vielleicht schafft man es auch noch rechtzeitig woanders hinzurennen und den dann auch wieder aufzufangen. Aber wenn an der einen Stelle einer fehlt, dann ist da Schluss.
Genau.
Das heißt, man muss schon wissen, was man da kann, und im Idealfall organisiert man eine Reihe von Menschen, dass es so lang wie möglich weitergeht.
Ja.
Und das ist bedingt möglich, aber deswegen rennt man dann auch hinter den Kulissen, also ich zumindest, von A nach B, und dann probiere ich halt irgendwas Praktisches daraus zu machen. Aber das sind nicht immer die Dinge, die man A vorzeigen möchte oder sollte, weil sie auch nicht so interessant zum Anschauen sind und dann auch manchmal gar nicht mit Aufmerksamkeit oder mit Öffentlichkeit zu tun haben müssen.
Oder auch kein was angehen, genau.
Ja, genau. Einfach dann nutze ich dann irgendwie, dass mir einer zuhört, und dann sitze ich irgendwo und rede mit jemandem und hoffe halt, dass der das dann macht. Ob der das dann tut, das kann ich ja nicht immer kontrollieren. Ich kann ja nur den Leuten auf den Sack gehen. Und das mache ich, soweit es möglich ist.
So wie du den ProSieben-Chef im Supermarkt angerufen hast, dass genau. Er die Sendezeit verlängert von
ja, aber Redaktion. Das ist ein cooler Typ, also das muss man schon sagen. Ja. Dass ich bin schon froh, dass wir den haben. Das ist Daniel Rosemann, der unser ProSieben-Chef. Genau, den habe ich irgendwann mal angerufen, weil ich die Idee hatte, dass wir so eine ganze Schicht übertragen einer Krankenschwester. Und also wirklich eine ganze Schicht, bis nachts um 3 oder 4 haben wir da gesendet. Und zwar ohne Werbung. Das natürlich, also das gibt's nicht im Privatfernsehen, weil da geht einem dann die ganze Kohle flöten. Und den habe ich angerufen und gesagt, ich brauche jetzt eine Entscheidung, damit wir das organisieren können. Und der stand gerade an der Kasse und hat dann gesagt, ja, ich weiß nicht genau, wie das jetzt gehen soll alles, aber okay. Also wir lösen das Problem später. Jetzt mach erstmal. Ja. Und da habe ich aufgelegt und habe gedacht, das ist irgendwie, das ist cool.
Ja, voll sympathisch.
Ja.
Ich habe mit El Hotzo auch in diesem Podcast gesprochen. Und da ging es dann relativ schnell auch um das Thema Männlichkeit und neue Männlichkeit, das neue Männerbild. Mhm. Und hat sich dein Bild zu deiner Männlichkeit verändert in der Gesellschaft oder in deinem Leben?
Ich weiß nicht, ob meines speziell, ja, also hundertprozentig auch meines speziell. Aber ich glaube schon, dass so diese Cowboy-Haftigkeit, die so, weiß ich, in den 80er, 90er Jahren von Jungs und Männern, späteren Männern, Jugendlichen erwartet wurde, dass das jetzt auch nicht überall, ehrlich gesagt, aber dass das schon auch eine Wandlung durchgemacht hat, ja.
Also ihr spielt ja in der Sendung Duell um die Welt, ja, letztendlich auch mit diesen klassischen Mutproben.
Ja.
Ding, was ja auch ja so ein Jungen-Ding war.
Ja, aber seit Charlotte Roach wissen wir, das ist nicht ein reines Jungenproblem. Und wenn man jetzt auch gerade Duell um die Welt ist, ja jetzt mittlerweile machen wir das ja gar nicht mehr selber, sondern wir haben viele Prominente, und die das für uns in unseren Teams machen. Und das ist ziemlich paritätisch verteilt, da die Grausamkeit.
Aber da sieht man ja den Wandel, den das Bild des Mannes vielleicht auch in euch gemacht hat.
Ja, okay, aber ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, hätten wir wahrscheinlich auch von Anfang an so besetzt, weil mir genug entweder Männer, die keinem klassischen Männerbild entsprechen, also eh so von ihrem ganzen Wesen her, aber auch genug Frauen einfallen, die also Lust haben auf sowas. Aber ich verstehe schon, was du meinst, ne? Dieses Testosteron, ich bin stärker als du und ich bin stärker. Bei uns ging es aber gar nicht so unbedingt darum. Also zum Beispiel, mir ist immer scheißegal, ob ich gewinne. Immer schon gewesen.
Man sieht es auch, dass du eigentlich gar keinen Bock hast, dass du dann da mit dem Kapitänskostüm da irgendwie durch die Show rennst, weil du gewonnen hast.
Ja, so ist es. Also mir geht es erster Linie darum, Joko verlieren zu sehen. Dafür muss ich notwendigerweise gewinnen. Aber da geht es mir auch nur um Joko.
Ja, genau.
Das ist ja nicht grundsätzlich etwas, was ich so in meinem Leben vor mehr trage. Und das war ja für uns, war das so eine Abenteuershow eigentlich. Ich habe, glaube ich, immer noch 10 Konzepte in der Schublade, die ich irgendwann mal geschrieben habe, die mir möglich machen, mir die ganze Welt anzugucken. Und wenn ich dafür dann da irgendwo runterspringen muss oder mir da irgendwie irgendwas da anzünden muss, dann mache ich das halt. Aber dann bin ich halt wenigstens mal im Dschungel von Venezuela gewesen oder irgendwo in Ozeanien auf Vanuatu und habe gesehen, wie auf Tanna der alle 20 Minuten der Vulkan ausbricht oder so.
Aber wie lässt sich das zum Beispiel, ohne jetzt zu privat zu werden, dann überhaupt mit so einem Familienleben vereinbaren? Weil ihr dreht ja wahrscheinlich wochenlang.
Nö, das geht eigentlich. Also das ist wirklich, wirklich überschaubar. Ich glaube, dadurch, dass viele, also große Teile meiner Arbeit also öffentlich sichtbar sind, wirkt es so, als würde ich die ganze Zeit irgendwas machen. Aber ich habe ich möchte es gar nicht so laut sagen, aber ich habe ein sehr überschaubares Leben, was das anbetrifft. Und ich mache einfach nicht so viel andere Dinge dann nebenher noch, weil ich ganz zufrieden bin mit dem, was so mein grundsätzliches Leben so bietet. Aber ich glaube, wenn du so die Arbeitstage von einem Bäcker oder so auf so ein Tour-T-Shirt drucken würdest, das sähe auch beeindruckend aus.
Ja, das hast du mal gesagt, das fand ich auch ganz interessant. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wie das auf so einem Tour-T-Shirt hinten aussähe, morgens 4.30 Uhr aufstehen oder in der Bäckerei schon stehen.
Ja, alleine die ganzen Daten, wo er das wieder macht und so. Man sieht irgendwelche Daten, irgendwelche Shows, irgendwelche, ich weiß nicht was.
Und man denkt immer, die Armen, aber in Wirklichkeit, klar.
Ja, in Wirklichkeit ist das alles besser als richtige Arbeit.
Ich hatte neulich mit einer Freundin die Diskussion, welches Selbstbewusstsein wir lieber hätten. Das von Richard David Precht oder das von Glashäufer Umlauf. Und ich muss sagen, ich bin Team Häufer Umlauf.
Ja, danke.
Wo hast du dein Selbstbewusstsein her?
Interessante Frage. Weiß ich gar nicht so richtig. Ich bin ja auch nicht in allem immer so selbstbewusst und ich erwarte auch gar nicht so wahnsinnig viel von mir. Ich weiß so ein bisschen das, was mir Spaß macht oder das, was ich mir zutraue. Und dann gibt es wieder andere Dinge, die ich dann nicht so wichtig finde. Ich meine, Selbstbewusstsein nährt sich auch so ein bisschen aus der Gruppe von Leuten, mit denen ich alles zusammen mache. Ich mache nie was alleine. Ich bin immer so ein bisschen der Außenminister unserer Gruppe. Ich bin dann derjenige, der die Ideen, die wir alle gemeinsam hatten, dann vorführen muss. Aber bei uns in der Firma hat eigentlich jeder so 2-3 Jobs. Und einer meiner Jobs ist halt, dass ich das dann machen muss.
Ich nenne es bei uns, ich bin der Grüß-August.
Ja, genau. Ich bin also der Frühstücksdirektor, ne?
Genau, so bist du der.
Genau, genau. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich immer genug Leute habe, die mir bei allem helfen und so, bin ich relativ sicher, dass bestimmte Sachen klappen. Und mir tut es auch manchmal leid, wenn ich so Kollegen dann sehe, die das irgendwie nicht haben oder so, dann denke ich mir, ja, also die Energie hätte ich oder die kann man kaum aufbringen, so vieles also zu machen oder so viele Dinge, die nicht mit dem reinen Präsentieren zu tun haben.
Mhm.
So die ganze Arbeit im Maschinenraum.
Die auch gemacht werden muss. Ja,
muss gemacht werden. Und das gibt mir natürlich eine gewisse Sicherheit und vielleicht vermittelt mir das auch Selbstbewusstsein, dass ich mich auf meine Leute, so meine Kollegen und Freunde verlassen kann.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de/aufzug. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Aber bemerkenswert ist schon in eurer beider Arbeit und vor allem aber auch in deiner, jedenfalls nehme ich das mehr wahr als bei Joko, den moralischen Kompass, den du
Ja, den hast. Hat Joko aber also mindestens genauso wie ich.
Also ja, nehme ich an, aber ich habe das Gefühl, er redet dann eher über Schokolade und Magazine.
Ja, aber selbst seine Schokolade ist ja
ist
komplett
fair produziert. Aber das ist für mich schon fast schon Standard.
Wenn ja, kann sein, aber also zum Beispiel, er verdient keinen einzigen Euro daran. Ne? Das ist also eine Firma, die null Gewinn abwirft und so. Ne? Und das ist etwas, und ich weiß ja, wie viel Arbeit er damit hat. Klar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wollte er das so machen? Er hat halt so diese unternehmerischen Anspruch und will aus seinem irgendwas, was er im Kopf hat, soll was werden.
Ja.
So, und das und diesen Drang hat er. Und das ist
unternehmerisch.
Unternehmerisch, genau. Das habe ich so stark gar nicht. Aber er überlegt, also es geht ihm da nicht einzig und allein dann darum, mithalten zu können mit irgendwelchen anderen Leuten, die auch Firmen sich ausdenken.
Ja,
also das ist ihm dann auch wurscht. Und gerade in diesem Fall habe ich diesen Prozess mitbekommen und er hat sich wirklich, also unfassbare Arbeit steckt da drin. Und am Ende kommt es den Menschen zugute, deren Beruf es ist, irgendwo in dieser Produktionskette einen Job zu haben.
Mhm.
Und das ist doch irgendwie gut.
Klar, also auf jeden Fall das Impact. Worauf ich noch hinaus will, ist, okay, beziehen wir das auf euch beide.
Mhm.
Gab es irgendwie entscheidende Momente in eurer Arbeit, wo ihr gesagt habt, okay, krass, wir müssen unsere Privilegien nutzen? Hat euch jemand die Hörner gestutzt? Oder wo kam dieser Moment her, dass ihr sagt, wir machen jetzt was aus unserer Popularität?
Also ich glaube, man kann weiter zurückgehen in jeweils so unser Leben und unsere, keine Ahnung, da, wo wir so groß geworden sind und so, ne? Das kann man vielleicht mal gesondert erzählen. Wo das bei mir herkommt, dass man überhaupt einen Blick hat für soziale Ungerechtigkeit oder so, das kommt ja immer irgendwo her. Und in meinem Fall war das meine Mutter und der Job meiner Mutter und meine Beteiligung daran, ne, so als Kind. Aber bei uns beiden gemeinsam war es 2015 eigentlich, als die eine große Anzahl Menschen nach Deutschland und nach Europa flüchten mussten und die Reaktion darauf.
Man merkt es auch an deiner Wortwahl, du sagst nicht Flüchtlingswelle.
Nee, das ist ja auch, finde ich, kein gutes Wort.
Ja.
Und ich mag das Wort Flüchtlinge nicht.
Ich auch nicht. Ja.
So, aber viele Leute, die das Wort sagen, also meinen es ja nicht böse. Also deswegen bin ich jetzt auch nicht, also würde ich jetzt niemanden korrigieren oder so. Ich für mich habe mir ein anderes Wort antrainiert. Aber meine Mutter sagt Flüchtlinge und meint das Richtige. Also deswegen, ja, ja, nicht überbewerten, ne? Ich finde es so ein bisschen besser. Und ich bin also überzeugt davon, dass gerade wenn man von vielen Leuten gehört wird, dass man dann mit Sprache schon gewisse Narrative entweder setzt oder auflöst. Genau. Ja, und da hat es aber angefangen, weil da auch so ganz, weil ich so dachte, wir beide haben gedacht, machen jetzt so eine Sendung, die gucken ziemlich viele Leute und höchstwahrscheinlich gucken sich das auch Leute an, die irgendwie auch mal einen Facebook-Kommentar schreiben, über den wir uns ärgern würden. Und irgendwie dachte ich mir, ich habe aber gar keine Lust für diese Leute, so unwidersprochen hier eine lustige Sendung zu machen. Ich mache eine lustige Sendung und mache hier weiter. Also unser Job, muss man aufpassen, dass man also das nicht aus den Augen verliert, dass man also auch noch doof genug bleibt.
Ja.
Obwohl, gut, die Gefahr besteht nicht, dass das einem gänzlich abhanden kommt, die Dummheit. Aber irgendwie dachte ich mir, ich habe keinen Bock für die so das zu machen. Weil wir haben auch immer Publikum da sitzen. Und wenn man sich so überlegt, stell dir vor, da sitzen irgendwie so 10 so Nazis. Ich dafür, die habe ich keine Lust. Möchte ich nicht machen. Und denen möchte ich auch sagen, dass ich das, was die denken, nicht gut finde. Und die sollen sich weder mit mir identifizieren auf diese Weise, oder die sollen sich mit mir identifizieren, aber dann sollen die halt mal nachdenken, was sie da eigentlich sagen. Und wenn ich einen Zugang habe, ich war auch früher viel in Schulen und habe mit denen gesprochen. Es fehlt ja auch an Vorbildern manchmal. Und da rede ich jetzt nicht über Leute, die so alt sind wie ich, sondern wirklich 14-, 15-Jährige, die gerade in so einer Orientierungsphase sind und die eigentlich nur nach jemandem suchen, an dem sie sich so ein bisschen ausrichten können. Man kennt das ja aus seinem eigenen Freundeskreis in dieser Zeit. Entweder man hat Glück und man gerät an die coolen Leute, oder man hat Pech. Und das liegt ja nicht an einem selber, sondern man wohnt in einem kleinen Dorf irgendwo, was weiß ich, von der Politik, von allen vergessen. Da gibt es einen Jugendclub. Da ist der Stärkste und der Größte, das ist ein Nazi, und alle anderen können sich dann da in die Schlange stellen, weil man ansonsten gar nichts mehr zu tun hat. Und da freut man sich doch über andere Vorbilder, und mittlerweile hat man also einen größeren Zugriff auf Menschen, die man nicht persönlich kennt, durch soziale Medien, durch eine viel direktere Ansprache, die man führen kann. Und wenn man die dann nicht nutzt, dann hat man eine Chance verspielt, der Freund zu sein, zumindest aus der Ferne, der vor Ort nicht da ist.
Oder den Ausgang zeigt zumindest.
Ja, oder so, ja, sagt, guck mal, so kann man auch denken.
Genau.
Und ich gebe dir hier 10 Argumente. Es gibt so ein Buch, das ist ziemlich gut. Das heißt Buch gegen Nazis. Und ja, das ist einfach gut, weil da steht einfach drin, auch wenn in einem das manchmal so selbstverständlich vorkommt, es ist nicht immer überall selbstverständlich, steht einfach drin, wie man Parolen entkräftet, wie man gewissen Halbwahrheiten gegenübertritt und so.
Wir haben ja ganz kurz in dem Zusammenhang darüber gesprochen, Rechtsdurchsetzung und fehlendes Recht, was oft viele Leute gar nicht wahrnehmen können, oder keinen Zugang zu Recht. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Extremismusforscher,
ja,
also der sich auf Rechtsextremismus vor allem spezialisiert hat, und der sagt, so Organisationen, die an diesen Aussteigerprogrammen arbeiten aus der Nazi-Welt, denen wird leider sehr oft zu viel Aufmerksamkeit gegeben, weil die wirksamste Waffe, aus der Nazi-Szene auszusteigen, ist wegzuziehen. Weil du kannst so sehr Vorbilder im Fernsehen kennen oder in irgendeinem Online-Call dich beraten lassen, wenn du an der Bushaltestelle deine alten Nazi-Freunde wieder triffst. Da kann dir keiner helfen, außer dass du wegziehst.
Naja, klar, das hilft, glaube ich, ja. Aber es ist ja auch oft so, dass dann irgendwann, aber ich finde, darauf kann man nicht so warten, dass der dann irgendwann mal eine Frau kennenlernt, die das bescheuert findet, ne?
Ja, darauf kann man nicht warten, und vor allem, du hast ja auch das Problem, dass viele Menschen gar nicht mehr wegziehen können, weil sie keinen Wohnraum finden, weil es nicht bezahlbar ist und so weiter und so fort.
Ja, genau, und da hat man es ja wieder, ne? Da schließt sich ja mit zwei ganz unterschiedlichen Problemen dann doch wieder so der Kreis, dass wenn man immer nur in die eigene Echokammer hineinreden muss, weil man gar nicht anders kann, ja, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man jedes Mal wieder dieselbe Antwort kriegt.
Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, dir die Frage zu stellen, ob jeder seines Glückes Schmied ist oder Schmiedin, ja, aber ich glaube, das hast du selber beantwortet gerade.
Ja, das halte ich für völlig überromantisierten Quatsch. Finde ich auch entwürdigend.
Ist auch gefährlich, ne?
Ja, ist auch für die Lebensleistung von Menschen gemein.
Ja.
Also wenn man sagt, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dann also ist es super unfair, das zu sagen, ist ja also auch klar, finde ich.
Trotzdem stellt sich mir die Frage, warum gibt es so wenige Prominente, die in der Öffentlichkeit so für ein Thema stehen wie euch?
Kann ich dir nicht sagen, weiß nicht, verstehe ich auch nicht.
Ich habe gehört, dass Roland Kaiser wohl zum
Roland
Beispiel
Kaiser ist ein guter Mann, ja.
zum Thema Ausländerfeindlichkeit im Osten.
Außerdem ist Santa Maria ein schönes Lied.
Und das natürlich halt total selten, finde ich. Also so selten, dass sogar ich das weiß, weil ich bin jetzt kein Schlager-Fan.
Ist interessant, weil ich finde, Roland Kaiser, den habe ich mal kennengelernt, irgendwie Backstage bei irgendeiner Sendung, waren wir zusammen und er hat gar nicht so die Ausstrahlung eines Schlagersängers. Der wirkt eigentlich wie so ein, eigentlich wirkt er wie ein strenger Vater. Der hat so ein graumelierter, wie so ein Geschäftsmann, der einmal sagt, was wäre so wie so ein, so ein Typ in dem Fall ja, also vernünftig, ne? Der ihm sagt, das macht man nicht. So ist er wie so ein Hanseat, der sagt, das ist so, das ist ungerecht, das wird so nicht gemacht.
Ja, genau. Ja,
der das aber so durchsetzt, ein Manager. Ja. Der sagt so, das ist also dumm, wird so nicht gemacht.
Nächster. Keine Diskussion.
Ja. Keine Diskussion, so ein Buster-Typ, ne? Also da nimmt man so ein bisschen Haltung an bei dem.
Also die Frage, warum gibt es so wenige deiner Sorte, führt mich zu der Frage, wie sehr nervt es dich, dass die Leute überrascht sind, dass du Positionen hast?
Naja, das nervt mich insofern, weil das ja das Problem offen liegt. Dass das also nicht so viele Leute machen. Und es gibt natürlich Menschen, bei uns ist es mittlerweile, wie soll man sagen, also ich glaube, wenn ich in meinem Podcast was sage oder so, dann ist es natürlich ein bisschen Preaching to the Choir.
Genau.
In einer Show, die um 20.15 Uhr läuft, hat man immer noch ein bisschen Laufkundschaft, sag ich mal, so ein bisschen Beifang.
Ja.
Und dann erreicht man auch notwendigerweise Leute, die nicht damit gerechnet haben und so. Aber es gibt natürlich viele Prominente in allen möglichen Bereichen, die so breit aufgestellt sind, dass sie es machen könnten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch wiederum, ich mache das halt so, wie ich das mache. Wenn jemand einfach nur Unterhaltung bietet, will ich ihn dafür auch nicht verurteilen. Das ist dann auch in Ordnung so. Gehört vielleicht auch dazu. Und ich mache das anders. Aber ich will jetzt auch nicht über Leute reden, die sich anders entschieden haben. Manchmal, es wäre so verführerisch, ne? dass man manchmal so denkt, es wäre so schön, wenn der oder die mal was sagen würden, weil so viele Leute da sind. Aber dann gibt es ja immer mal wieder, auch wenn es Jahre gedauert hat, dann Helene Fischer macht dann mal eine Ansage. Mhm. Und hat sie ja gemacht, in der Corona-Pandemie war es. Und das fand ich dann, muss ich sagen, dann hat es natürlich auch Wumms.
Ich habe sehr amüsiert zur Kenntnis genommen, dass du dich sehr gut auskennst mit Urlaubsvertretungen von Moderatorinnen in anderen Sendungen. Selbst im Radio, weil du sehr medieninteressiert bist und wahrscheinlich DWDL hoch und runter liest. Oder
du meinst, weil ich jeden kenne, der mal 5 Minuten im Fernsehen war.
Ja, hast du zumindest mal gesagt.
Ja, das stimmt.
Da
wissen
wir schon eine Menge, die Reichweite hätten, die was sagen könnten.
Ja, ja, klar. Ja, ich kenne Leute, die ich gucke alles im Fernsehen. Ja, das stimmt. Ja.
Wie entscheidet ihr denn, welche Themen ihr in eurer Sendung ernst thematisiert und welche eher nicht?
So bei Late Night Berlin oder in den 15 Minuten?
Sowohl als auch. Also da müssen ja Leute sitzen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und auch vorbereiten.
Hm. Naja, also A, Themen, von denen man das Gefühl hat, man kann da was zu beitragen, man verhebt sich nicht an irgendwas. Ne? Man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass man da nicht seine eigene Position überschätzt, weil ich das auch unangenehm finde. Also, sondern, dass man wirklich guckt, wo kann man hilfreich sein oder wo steht man im Weg.
Mhm.
So, und das muss man sich, glaube ich, nüchtern erstmal beantworten. Und dann, finde ich, gibt es ja immer so ganz viele verschiedene, also wenn man so drüber nachdenkt, wenn wir jetzt den ganzen Nachmittag hier mal ein Brainstorming zum Thema Probleme in der Welt machen würden, dann wäre das wahrscheinlich ein langer Zettel am Ende. Und alles hat irgendwie die Berechtigung, dass man drüber spricht oder dass man länger drüber redet oder so. Und trotzdem gibt es so ein paar Sachen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wo einem das Herz ein bisschen höher schlägt.
Offensichtlich.
Ist irgendwie so, ja. Es gibt Dinge, die einen persönlich betreffen, wo man sagt, das ist jetzt mein Thema, weil ich weiß, wie sich's anfühlt. In deinem Fall hast du es ja heute schon angesprochen, es liegt ja auch auf der Hand, dass du also ein ganz spezielles Thema, ob du willst oder nicht, ja in deinem Leben hast und dass du das verbessern willst, ist klar. Aber es gibt bestimmt auch ganz viele Dinge, die man dir jetzt gar nicht zuordnen würde, für die du dich aus irgendeinem Grund, den du dir selber nicht erklären kannst, auch mehr interessierst als für andere.
Mhm.
Und ich glaube, wenn man das so merkt, dann sollte man sich diese Themen vornehmen. Und irgendwo in deinem Leben, in meinem Leben, gab es vielleicht mal den einen Moment, wo sich da was verhakt hat. Und dann ist man auch nachhaltiger dabei, dann ist man leidenschaftlicher, dann brennt man mehr dafür, dann dient man dem Thema auch besser.
Ihr habt jetzt eure Instagram-Accounts verschenkt.
Ja.
Und ich dachte dann, oh, was für ein krasser Move.
Mhm.
Und habe jetzt gesehen, dass ich glaube, Joko jetzt sich einen neuen Account
auch wieder.
Okay.
Ja, klar.
Da, den habe ich noch nicht gefunden.
Mhm.
Auf jeden Fall. Und ich fand es so logisch, weil für euch ist es ja ein leichtes, neue Reichweiten zu generieren.
Ja, eben. Ja.
Dass dann der Verlust für jemanden wie mich viel größer wäre.
Ja, klar. Ja, total. Das ist natürlich, deswegen ist es natürlich auch nur halb so edelmütig, als wenn man jetzt jemand seine komplette Präsenz in der Öffentlichkeit damit anbeigibt. Ne? Wir kommen ja aus ganz anderen Ecken. Und trotzdem ist der Fakt so, dass es jetzt zwei große Accounts gibt mit über 1 Million jeweils. Also insgesamt.
Die sind gewachsen sogar seitdem.
Sind gewachsen über 300.000, 400.000 Miner. Also diese Accounts, die sind in der Welt und die tun da ihren wichtigen Job, finde ich. Und werden es auch weiterhin machen. Und wir haben jetzt so kleine Mini-Accounts jetzt wieder so, die jetzt gerade anfangen. Die holen jetzt wieder so ein bisschen auf, genau. Und da gibt's ja genug andere Sachen. Also A, unseren ganz persönlichen, also wir sind immer Unterhalter. Mhm. Wir brauchen das ja natürlich auch.
Klar.
So, wir in erster Linie mache ich Unterhaltung und will das auch weitermachen und mache irgendwelchen Unsinn. Und das ist auch gut so. Und dafür brauche ich das. Und wenn ich irgendwas machen will, was vielleicht nicht ganz so unsinnig ist, aber vielleicht mit dem Thema, was wir da hatten, jetzt nichts zu tun hat, dann brauche ich auch dafür eine Plattform. Insofern machen wir das jetzt natürlich wieder, aber mit der klaren Aufforderung, den Hauptaccounts, die wir weggegeben haben und die da jetzt für immer da sind, oder hoffentlich nur so lange, wie sie benötigt werden. Ja. Aber mir scheint ja, dass es lange dauern wird.
Wie oft werden denn Themen an euch herangetragen von außen?
Häufiger.
Also ich bekomme 4-mal am Tag irgendwelche Leute, die sagen, kannst du mal teilen, scheren, Petitionen unterzeichnen, spenden.
Genau, ja.
Ja, wahrscheinlich zu Hunderttausenden.
Ja, kriege ich auch viel, ja, genau. Und dann muss man eben entscheiden, was...
Liest du das alles selber noch? Also ich schaffe das nicht.
Nicht alles, ehrlich gesagt.
Ich brauche Hilfe.
Ja, also jetzt ganz gut mit dem Account, den wir da weggegeben haben. Also ist auch viel einfach in die Spree runtergeflossen damit. Aber das kommt jetzt natürlich wieder, ist ja auch in Ordnung. Und ich probiere das alles zu lesen und mir alles anzugucken. Und ja, da gibt's diese und jene Anfragen, genau.
Du hast ja schon richtig erkannt, ich habe auch ein Thema, für das ich stehe und mich einsetze, das ist das Thema Inklusion. Und ich hätte einige Themen, die man platzieren könnte in der Öffentlichkeit, zum Beispiel schlechte Bezahlung von Menschen in Behindertenwerkstätten, die ja weniger als den Mindestlohn verdienen.
Und teilweise aber richtig dützlich sind für gewisse Unternehmen,
genau.
Und dann da so die Arbeit machen, die sonst keiner annimmt für die Kohle. Ne?
Genau, und darüber so wenig gesprochen wird und alle reden immer von Mindestlohn für alle, aber außer für behinderte Menschen und Menschen in Gefängnissen, die arbeiten, die sind auch nicht vom Mindestlohn, können auch nicht profitieren. Und ich frage mich, woran das liegt, dass wir so wenig über Behinderung wissen. Also auch du hast selber eine. Mhm. Wenn 10% der Gesellschaft eine Behinderung hat, warum ist nicht jeder 10. in unserem Bekanntenkreis behindert? Mhm. Kennst du persönlich Menschen mit Behinderung?
Ja. Ja. Ja, ich kenne einige, ja. Doch.
Mit Vornachnamen.
Mit Vornachnamen, mit kompletter Anschrift, genau. Ja. Ja, genau. Also Leute, die mir persönlich bekannt sind und mit denen ich, genau, ja, also auch genau, verschiedenste körperliche Einschränkungen, ja. Und oder Behinderung, sagst du Behinderung oder sagst du Einschränkung, sagst du nicht, weil
ich sag Behinderung.
Sagst Behinderung, okay. Ja. Also gibt auch eine Sprachunsicherheit.
Klar,
gibt es da
aber
total,
die kommt
oder?
Ja daher, weil wir eben so wenig Kontakt zueinander haben.
Ja.
Und so ähnlich wie du sagst, Preaching to the Choir in deinem Podcast, es ist bei mir halt auch, naja klar, Raul redet über Behinderung mit Behinderten, zum Thema Behinderung als Behinderter.
Man kriegt aber natürlich, also oftmals kriege ich natürlich die Leute mit, die mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet sind oder die ein Kommunikationstalent haben. Mhm. Ne, du hast das, andere Freunde und Bekannte von mir haben das auch und deswegen kennen wir uns überhaupt.
Aber wie kriegen wir mehr Menschen mit Behinderung ins Fernsehen, also in da, wo letztendlich der Mainstream konsumiert.
Ja, was ich ja gut finde, manchmal, wenn man, wie soll man das am besten sagen, wenn das gar keine Rolle spielt, also so, was ich so gut finde, ist, wenn es so völlig wurscht ist, ob da jemand jetzt, also wenn du jetzt eine Fernsehsendung machen würdest, dann würde ich nicht sagen, na, welche Sendung über Behinderte willst du denn machen?
Ja, genau.
Sondern ich würde halt sagen, welche Sendung willst du machen?
Genau.
Und dann sagst du, ich will ein Quiz machen über, was weiß ich, über Tiere. Dann sage ich, ja, dann mach doch ein Quiz über Tiere. Dann machst du ein super erfolgreiches Quiz über Tiere, 20 Staffeln.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Und irgendwann in einem Interview zum großen Erfolg, den du da in die Welt gesetzt hast, fragt dann einer, ach so, wie ist das denn jetzt eigentlich? Und dann hast du, sagst du natürlich was über das, was dich interessiert. Zum Beispiel über deine persönliche Situation oder die Situation anderer Menschen in deiner Lage.
Aber zum Beispiel, wenn ich Themen vorschlage den Medien, dann bekomme ich ganz oft von den Redaktionen als Antwort, ja nee, das Thema Behinderung hatten wir vor 4 Monaten schon. Dann denkst du auch so.
Ja, hatte ich auch schon mal vor 4 Monaten.
Genau,
das ist dann deine Antwort wahrscheinlich. Ne? Hatte ich gestern, habe ich morgen.
Genau.
Ja. Ja, aber das, ich glaube, ich vermute zweierlei. Also wenn man praktisch einfach möchte, dass behinderte Menschen in der Öffentlichkeit sichtbarer sind, finde ich sehr, also finde ich ja, also die schönste Form der Toleranz ist ja so, dass man nicht mehr darüber nachdenkt.
Genau.
So, und nicht mehr darüber, und auch praktisch du in eine Situation gebracht wirst, in der du da nicht mehr drüber nachdenken musst, und da ist man ja noch nicht.
Ja.
Weil du wirst ja andauernd wieder daran erinnert, weil es eben kein barrierefreies Leben gibt für dich.
Genau.
So, also du musst alle 5 Minuten nachdenken, wie löse ich das Problem, wie löse ich das Problem, wie löse ich das Problem. Und solange das so ist, ist es eben noch nicht da. Das heißt, daran muss man weiter arbeiten, und ansonsten fände ich es einfach gut, wenn man eben, auch wenn es offensichtlich ist, weil man es sieht, ist es doch irgendwie schön, wenn das jetzt nicht deine komplette Identität ist, nicht deine Behinderung.
Ja,
so, und also, ja, aber dass andere Leute das auch sehen, dass du ja nicht die ganze Zeit rumrennst und darüber reden willst, wie behindert du dich fühlst und wie behindert du dich fühlst durch eine gewisse Behandlung.
Mhm.
Und so. Und das ist ja nicht das dein Hauptproblem. Und ich finde, deswegen was du so jeden Tag, also deine Hauptgedanken, und das finde ich dann interessant, dass man einfach das mal in der tolerantesten Art und Weise mal ein bisschen egal ist.
Aber man könnte ja zum Beispiel in bestimmten Gaming-Shows von euch oder in Formaten, die ihr produziert, auch das Thema Behinderung mitdenken, ohne dass das Thema ist.
Ja, exakt, total. Und auch da stecke ich mir genauso an den Hut, wie das jeder andere machen sollte.
Mhm.
Also, dass man irgendwie, glaube ich auch, indem man, wir probieren es ja, ne, dass man Gesellschaft sichtbar macht,
genau,
in unseren Formaten. Und Gesellschaft heißt eben auch eine Gesellschaft mit behinderten Menschen, und die sollten genau dort sichtbarer sein. Und das ist etwas, das muss man sich selber an den Hut stecken und muss sich dann auch wieder sensibilisieren. Man muss seinen Blick schärfen und man muss immer mal wieder rauszoomen und gucken, was habe ich denn jetzt hier vergessen.
Wenn du Lust auf Brainstorming hast, meine Telefonnummer habt ihr
jetzt. Ja, sehr gut. Ja, klar. Ja, warum denn nicht? Also exakt so muss man das eigentlich machen. Genau das ist es. Eine große Unterhaltungsshow. Und dann geht es eben darum, dass das nun mal so ist.
Ich habe mich neulich mit einem Regisseur unterhalten, der relativ bekannt ist. Und der hat mir eine ziemlich schlaue Frage gestellt. Der meinte, was er nicht versteht, warum gerade in diesem sozialen Kontext Veranstaltungen gemacht werden, Feste, Podcasts, Fernsehsendungen, die im Titel schon kommunizieren, was vom Publikum erwartet wird.
Mhm.
Also zum Beispiel mittendrin. Oder alle dabei.
Mhm.
Oder für alle.
Mhm.
Ne? Und ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt in meinem Engagement, in meinem Aktivismus. Und das ist genau dieses Preaching to the Choir.
Mhm.
Also nur noch die Leute mitnehmen und erreichen, die sowieso schon sensibilisiert sind. Aber wenn ich kritisch, skeptisch, ängstlich dem Thema Behinderung oder Inklusion gegenüberstehe, dann gehe ich ja nicht zu einer Rollstuhldisco.
Mhm.
Sondern ich gehe halt in eine Disco.
Ja. Aber welche, soll man denn sagen, also ich frage mich mal, also mir kommt es vielleicht merkwürdig vor, so, weil ich keine Berührungsängste habe oder so. Und ich frage mich aber manchmal schon, was gibt es denn jetzt, unabhängig mal von strukturellen Problemen, die ja auf der Hand liegen, ne?
Ja.
Dass man also das Land und die Stadt, in der man lebt und das kulturelle Leben nicht so nutzen kann wie Menschen, die keine Behinderung haben. Das ist klar. Aber was sind das für die Voreingenommenheit dir gegenüber? Wie äußert die sich? Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen.
Also, dass mir oft Dinge nicht zugetraut werden. Zum Beispiel, dass man denkt, das macht Arbeit. Es ist kompliziert, wenn man Herrn Krauthausen einlädt. Also ich war auch schon öfter auf Veranstaltungen, die da nicht barrierefrei waren, und alle waren betreten vor der Situation. Und ich dachte so, ja, aber das hätte man googeln können, dass Herr Krauthausen im Rollstuhl sitzt.
Mhm.
Und dann natürlich auch eine gewisse Erwartung mitbringe.
Mhm.
Und dann ich schon auch beobachte, dass die Leute dann eher diese Arbeit vermeiden, weil sie nicht wissen, wie, oder es ist zu viel Arbeit oder zu spät drüber nachgedacht.
Mhm.
Oder eben jemandem mit Behinderung das nicht zutrauen.
Mhm.
Und dann Gründe gefunden werden. Brandschutz, Denkmalschutz, ist langsamer, was machen wir, wenn was passiert.
Mhm.
Also ich habe jetzt aus meiner Vergangenheit, ich wollte ein Auslandssemester machen.
Mhm.
Ganz klassisch, wie alle meine Kommilitoninnen auch. Und dann hieß es, das geht nicht, weil das würde keine Versicherung mitmachen.
Tja.
Weil mir könnte ja was passieren. Und dann denke ich so, gerade behinderte Menschen haben doch aber genauso ein Interesse, dass ihnen nichts passiert, wie nicht behinderte auch. Und
ja, das Wort Versicherung macht dann nicht mehr so richtig Sinn. Ne?
Nee, ne? Und das ist irgendwie auch, aber das sind so Beispiele, wo sowas passieren kann. Aber genau diese Rollstuhldisco, ne, wenn man dann genauer reinguckt, oder Inklusionsdisco, oder wie die heißen, dann stellt sich halt heraus, die sind oft ohne Alkohol. Ja. Ja, die machen um 21 Uhr Schicht. Mhm. Und da geht doch keiner hin, der Party feiern will.
Natürlich nicht.
Und das finde ich so besonders an euren Formaten, ne? Late Night Berlin oder keine Ahnung, Duell um die Welt und so, wo einfach alles drin passieren kann.
Ja.
Und das nicht irgendwie heißt, irgendwie die große Geflüchteten-Show oder so.
Ja, Duell um die Welt, herzlich willkommen, ne?
Also,
ja, überleg dir was. Ne?
Also, aber du verstehst, was ich meine. Also, ja. Dass in dem Namen oft schon auch falsche Erwartungen geweckt werden.
Mhm. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, und halt diese komische Holzspielzeugpädagogik, die da so, weißt du, dass du alles, also wie du sagst, kein Alkohol um 21 Uhr Schluss. Und man sagt, ja, da kann ich auch zum Laternenfest Nikita fahren. Ne?
Genau.
Das ist genauso cool.
hast du außerhalb deiner Showarbeit und deiner Verantwortung, die du übernimmst in den Shows, auch ein Thema, für das du dich engagierst, von dem du ein bisschen erzählen kannst?
Ja, so ein bisschen was habe ich ja gerade schon erzählt. Mhm. Dann habe ich viele Jahre, in letzter Zeit persönlich weniger, weil meine Freundin, die den Verein gegründet hat, leider vor ein paar Jahren gestorben ist, die Claudia Kotter, hat den Verein Junge Helden ins Leben gerufen. Und ja, mein Zugang zu dieser ganzen Arbeit, zu dem Verein und zu all dem war immer Claudia. Und leider verstorben. Und deswegen, dadurch, dass sie auch so mein Eingang war, dazu habe ich momentan ein bisschen weniger damit zu tun. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich jahrelang gemacht habe.
Aber das Thema Organspende auch Thema.
Ja, ne? Total. Ja, und ich mag es auch, also drüber zu sprechen. Ich müsste eigentlich mehr machen wieder. Ne? Aber das ist wieder genau das. Ne? Ja. Das ist so. Ich habe eine Idee, wie man das, glaube ich, noch schlagartig ein bisschen bekannter machen kann. Die kommt auch noch. Aber ich so ein bisschen spielt mit der Instagram-Ability der Welt.
Ja.
So, sage ich jetzt mal im Groben. Die aber, glaube ich, ganz gut harmoniert mit dem Thema Organspende, weil man da also merkt, wie wichtig das ist und wie viel Potenzial zur Problemlösung also auf der Straße liegt. Mich hat das riesig geärgert, dass es diese Widerspruchsregelung nicht gibt. Also formuliert mittlerweile momentan in Deutschland muss man sich diesen Ausweis holen, man muss sich ja nirgendwo registrieren oder sonst was, man muss einfach diese kleine Karte nehmen, muss die ausfüllen, ins Portemonnaie stecken, dann ist man Organspender. Mehr braucht man nicht. In anderen Ländern ist es so geregelt, dass man erstmal Organspender ist, es sei denn, man widerspricht dem aktiv in so Momenten, wo man sowieso in Kontakt kommt, also ich weiß nicht, beim Ausfüllen oder beim Beantragen eines Personalausweises oder so, dann wird man da gefragt. Und das finde ich eigentlich irgendwie gut, weil viele Leute dann auf einmal so ganz unkompliziert, ne, man kann auch Nein sagen, es geht da eigentlich nur darum, eine Entscheidung zu treffen.
Aber könnte man nicht einfach, ich meine, dieses Opt-in, Opt-out, okay, verstehe ich, aber könnte man nicht einfach die Krankenkassen verpflichten, jeden Bürger einmal zu fragen?
Ja, könnte man auch machen, ja, genau. Ja, wäre auch gut, ja, fände ich auch super, ja. Das wäre vielleicht noch, also ich meine, damals ist es an den Grünen gescheitert, die gesagt haben, wir wollen es so nicht, ja. Wenn der Mittelweg jetzt wäre, dass die Krankenkassen das einmal machen, aber ich weiß nicht, die Kommunikation, also Krankenkassen und Kommunikation sind auch zwei Themen, die oft nicht Hand in Hand gehen, sagen wir mal so.
Das stimmt, ja. Dann mal zum Thema Show und Entertainment. Hat Humor Grenzen?
Ja, hundertprozentig.
Wo ziehst du die für dich?
Also wenn dann für mich ist es dann kein Humor mehr, ehrlich gesagt. Also insofern glaube ich, dass Humor keine Grenzen hat. Wenn irgendwas diese Grenze, die du vielleicht ansprichst, überschreitet, ist es für mich kein Humor mehr. Insofern, solange ich das Gefühl habe, es ist Humor, ist es auch grenzenlos.
Okay, ja, aber...
So, aber ich finde Humor, wenn der einhergeht mit keine Ahnung, dem Entwerten von Menschen und dem Entwürdigen von Menschen... Also es gibt einen Moment, wo die Achtung vor Menschen und ihren Tätigkeiten und ihrer Lebenssituation mehr wert ist als irgendein billiger Gag. Und da macht es auch keine Freude, darüber zu lachen und so. Und ich finde auch, aber das ist so eine Sache, das finde ich jetzt nicht so eine moralische Grenze, aber ich finde auch Zynismus, das ist aber eine persönliche Entscheidung von mir, dass Zynismus auch nur in kleinen Dosen von mir betrieben werden kann, weil mich das unglücklich macht.
Und
das
irgendwann. Ist auch einfach. Ne?
Es ist einfach und es ist so ein bisschen der Humor der Glücklosen. Ne? Also es ist so, da bist du den ganzen Tag der Witzigste, aber abends bist du traurig. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen. Also zu zynisch zu werden, das kann auch irgendwann mal kippen und dann bist du nicht mehr zynisch, sondern bist du so ein trauriger Witziger.
Ich habe Christian Ulmen mal interviewen dürfen. Da ging es um seine Sendung Jerks unter anderem. Und da sagte er, erstens, es gibt keinen Witz, der nicht auf Kosten von jemandem geht. Also insgesamt, Humor ist immer
ja,
auf Kosten von jemandem.
Ja, das mag sein, ja.
Und bei Jerks ist es so, dass es gibt immer die Moral im Raum, in jeder Folge. Und die Moral verliert aber immer.
Genau.
Und das ist genau dieser komische Moment.
Das ist auch okay, das ist auch die Fallhöhe, so funktioniert das auch. Das genau. ist so und das halte ich auch für gut. Ich bin auch für harten Humor und ich finde auch, eine Menge Leute müssen sich eine Menge anhören, finde ich. So, und jeder hat ein Recht, verarscht zu werden und auch das darf sein. Nur glaube ich, und dafür gibt es jetzt keine goldene Regel, sondern da braucht man vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür. Und als Unterhalter ist das Gefühl, wann man was sagt, vielleicht eh schon da, aber wenn man mal die Schnauze halten muss, das muss man sich manchmal so ein bisschen erarbeiten.
Aber das finde ich deswegen so spannend, weil Ullmann meinte, und dabei machst du Fehler bei den Formaten, du trittst über die Linie und dann kriegst du Ärger und dann musst du, und das unterscheidet guten von schlechten Humor, gucken, habe ich was falsch gemacht.
Ja, musst dich dann auch entschuldigen, wenn du was falsch gemacht hast.
Aber Dieter Nuhr würde das niemals über sich sagen.
Ja, aber darum geht es ja auch bei ihm nicht. Bei ihm geht es darum, das ist ein Kulturkampf, den er mit Hilfe von Humor führt. Und das ist eigentlich, ist das eine, ein Kulturkampf ist ein großes Wort für das, was er da macht, sondern es geht ihm eigentlich nur um das, eigentlich ist es immer dieselbe Aussage, und formuliert in humorvoller Art und Weise aus seiner Sicht. Und deswegen bringt ihm ja das Zurückrudern nichts.
Mhm.
Also da geht es um eine Provokation, um einzuzirkeln, wo er politisch und gesellschaftlich steht, die ganze Zeit. Und das ist nie Humor um des Humorwillens oder so, sondern es geht eigentlich nur darum, das als Werkzeug zu nutzen, um sich abzugrenzen von irgendetwas, was er aus seiner Sicht nicht gut findet. Und das in seinem speziellen Fall ist es vielleicht so ein bisschen bitter manchmal, weil es sich oft abarbeitet an Menschen, die das Richtige wollen.
Total. Und jetzt habe ich neulich Bulli Herbig sich aufregen lesen, wo er sagt, ja, Humor wird schwieriger. Wo ich aber denke, sehr, weil in unserer Gesellschaft, die vielleicht auch kritischer wird, können vielleicht auch ganz neue Humorformen entstehen.
Da ging es Winnetou und genau. Das hat er im Spiegel gesagt, glaube
genau.
ich.
Genau. Ja. Und da denke ich so, weiß ich nicht, ob das jetzt deine Position ist, sich darüber zu beschweren, wenn du eigentlich auch so super privilegiert bist als Bulli Herbig. Du kannst ja auch neue Formate überlegen, so wie Aurel Merz, der auch plötzlich aufgetaucht ist und anderen Humor macht, der auf unserer Gesellschaft basiert.
Es ist immer so eine Mischung. Also wenn man jetzt sich das Format oder Formate, verschiedene Formate anschaut, was will man denn da eigentlich? Ist das Aktivismus, in den Humor eingearbeitet wird?
Mhm.
Oder ist das Humor, aus dem manchmal Aktivismus herausblitzt?
Mhm.
Und das sind doch zwei ganz Guter unterschiedliche Punkt. Sachen. Und da muss man einfach wissen, was man eigentlich machen will.
Ja.
So, und wie man sich selber auch definiert. Ich finde, alles hat seine Berechtigung, aber deswegen hat man auch leicht unterschiedliche Gewichtungen in beiden Ecken. Und ich glaube, dass es seit einiger Zeit jetzt eben auch diese zwei Varianten gibt. Man muss mal gucken, was man gut findet als Künstler.
Finde ich ein super Stichwort für den letzten Abschnitt unseres Gesprächs. Weil als Stefan Raab bei ProSieben aufgehört hat, da habe ich mich gefragt, okay, wie will ProSieben das überleben? Und das war so meine Überlegung, weil der hat ja am Ende gefüllt 90% des Programms gefüllt am Ende.
Ja.
Und dann plötzlich seid ihr relativ schnell in die Schuhstapfen getreten. Du weißt, was ich meine.
Ja, wie heißt das denn jetzt?
Fußstapfen.
Fußstapfen.
Genau.
Ja.
Und ihr habt quasi jetzt fast die gleiche Fülle an Programm, die ihr auf ProSieben macht und auch machen wollt.
Mhm.
Fühlt ihr diese Verantwortung, die ihr für den Sender habt?
Nee. die fühle ich nicht. Nee. Also das ist da zum Glück arbeite ich nicht mit Verantwortung und da habe ich auch kein Verantwortungsgefühl. Aber ich finde so viel, also das ist liegt ja dann vielleicht auch an der Hybris, die jeden Fernsehunterhalter befällt, auch Joko und ich natürlich. Also dass wir natürlich von einer Egozentrik geprägt sind, dass man denkt, na selbstverständlich können wir das also füllen. Und dass jedes Programmloch, was sich uns bietet, von uns mit mehr oder weniger sinnvollen Sachen gefüllt wird. Das wird auch so bleiben und in der Fülle der Sendung, die wir machen, redet man ja zum Glück auch oft nicht über die Scheißsendung, die wir auch machen zwischendurch die ganze Zeit, weil die also in schöner Regelmäßigkeit vorkommen und die habe ich natürlich auch ein Interesse daran, die nicht so platt zu walzen hier, aber auch die gibt's und das ist in der Vielzahl auch gar nicht anders möglich, aber das ist auch das Gute, ne? Dass wir nicht so, also dass wir keine Bücher schreiben oder Filme drehen, wo man irgendwie sagt, das ist jetzt wie so ein Haus, was man baut und dann steht das da 1000 Jahre, sondern das ist halt eine Show Und nächste Woche ist wieder eine Show und dann ist die alte auch wieder vorbei.
Aber ihr seid schon ein krasser Innovationsmotor in dem Sender oder überhaupt in der deutschen Filmlandschaft.
Ja, probieren wir natürlich. Also was ich probiere, ist mir selber Sendungen auszudenken. Es gibt ja auch viel Adaption und so, was auch okay ist. Also ist ja auch unterhaltsam dann und gucke ich mir auch gerne an sowas. Aber mir macht es immer Spaß, mir selber eine Sendung auszudenken. Und ich glaube, das braucht man ja in fast jedem Beruf, dass man das Gefühl hat, in dem Beruf, in dem ich bin, in dem habe ich auch Ideen. Ich habe die Schublade voll mit Sachen, die ich immer mal machen will. Und immer für diesen Moment, dass einer sagt, weißt du was, du kannst jetzt machen, was du willst. Für den Moment war ich vorbereitet. Weil ich wollte ja immer machen, was ich wollte. Ja. Und mir ging es jetzt nicht darum, dass ich einfach irgendwie so im Fernsehen bin und da so mitmachen darf. Das ist natürlich cool und so. Und auch diese ganzen Begleiterscheinungen machen Spaß, dass man so Leute kennenlernt und irgendwie in so einer gewissen Branche ist und so. Das ist interessant und spannend und so. Das war aber nie das, was ich eigentlich wollte, sondern ich hatte mir so gewisse Sachen überlegt. Und irgendwann dachte ich, vielleicht kommt ja mal einer und lässt mich das machen. Und also bis diese Schublade leer ist, dauert es noch ganz schön lange.
Du warst bei Viva, dann wart ihr beim ZDF Neo, dann seid ihr zurück zu den Privaten. Ist sowas im Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht möglich? Harald Schmidt ist auch zu Sat.1 gegangen am Ende.
Das stimmt, ja, aber ich weiß nicht, ob er da, also keine Ahnung, was da jetzt, was ihn da überzeugt hat, ja. sozusagen.
Wahrscheinlich Geld, aber habt ihr mehr Freiheiten?
Also wir waren ja nur kurz bei ZDF Neo und da hatten wir alle Freiheiten, die wir uns damals vorgestellt haben. Da bin ich an keine Grenze gestoßen. Und ich finde, man sieht ja auch ganz gut bei Jan und beim ZDF-Magazin, sieht man ja auch ganz gut, wie grenzenlos das sein kann. Also ich glaube, viele Formate, die da laufen, die funktionieren eben auch in gewissen Grenzen. Und bei Jan habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er irgendwie da Angst hat, sich zu bewegen, weil er seine Fesseln spüren könnte, sondern der macht ja wirklich, was er will da. Das ist auch noch sehr erfolgreich und finde ich auch mit der nötigen Form von Stress, die das so verursacht. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Mitarbeiter im ZDF gibt, die auch schon mal so, wo dann eine Stunde länger das Licht brennt im Büro, weil sie dann noch irgendwie mit dem Echo was zu tun haben. Und das finde ich irgendwie cool. Also insofern, also gerade beim ARD habe ich nicht so viel Erfahrung, aber beim ZDF habe ich mich eigentlich immer wohlgefühlt und habe jetzt auch noch viel Kontakt zu den Leuten dort und finde das irgendwie sympathisch und ich bin froh, dass wir sie haben.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, dich aus dem Showgeschäft zurückzuziehen, so wie Sebastian Vettel aus der Formel 1?
Nein, habe ich nicht.
Nein. Du wirst im Fernsehen bleiben.
Ja klar, ich wollte da ja mal hin, also jetzt hier den geordneten Rückzug zu machen. Das hat Gottschalk mal gesagt, er hat gesagt, ja klar, verstehe ich auch, dass so ein knallharter Cut irgendwie, dass der würdevoll ist. Aber was soll ich mich denn da würdevoll da in meinem Haus einschließen? Was habe ich denn davon, dass ich da würdevoll auf meiner Bettkante sitze und ich weiß, was ich machen soll? Also verstehe ich auch schon.
Aber Raab hat einen würdevollen Abgang.
Ja, klar hat er, aber vielleicht hat er auch einfach andere Interessen. Dann ist, was weiß ich, was ich in 10 Jahren denke. Ne? Da vielleicht mache ich es dann eh anders oder so. Ne? Außerdem hat er ja auch noch genug zu tun, dem ist ja nicht langweilig.
Trefft ihr euch manchmal?
Nee, aktuell haben wir uns jetzt nicht getroffen, aber wir haben Kontakt. Ja, das schon, ja. Also kann auch sein, dass wir uns mal treffen jetzt, aber genau, wir haben Kontakt. Und
Jan auch.
Ja.
Oder habt ihr da so eine Konkurrenz?
Nee, überhaupt nicht. Wir machen ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Also auch Jan und ich kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Wir waren ja früher zusammen auf Tour.
Und ihr macht ja auch Sachen zusammen, was zum Beispiel Spendenaktionen angeht.
Genau, ja, genau. Das haben wir schon oft zusammen gemacht. Und auch ansonsten gibt es immer mal wieder, sehen wir uns ab und zu mal und sprechen miteinander und so. Und das ist ja schon interessant manchmal, weil wir natürlich zu einer ähnlichen Zeit angefangen haben. Und auch wenn wir jetzt sehr unterschiedliche Sachen machen, schon auch irgendwie so einen gemeinsamen Weg, irgendwie einen gleichzeitigen Weg hatten.
Vorletzte Frage. Was musstest du aufgeben, seitdem du die Berühmtheit hast, die du jetzt hast?
Also nicht so was Eklatantes. Ich habe letztens gemerkt, dass ich so ein Heimweh mal hatte nach Oldenburg, wo du ja morgen bist.
Ja.
Und da hatte ich so ein totales Heimweh nach der Stadt und so, ne? Obwohl, ich habe ein paar Freunde noch da und meine Mutter wohnt da. Aber ansonsten konnte ich mir das gar nicht so richtig erklären. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass dieses Heimweh auch so ein bisschen damit zu tun hat, weil ich mich dann so erinnert habe, wie ich da so früher so rumgelaufen bin und so. Mhm. Und so durch die Innenstadt gelaufen bin und da irgendwas gemacht habe oder so. Oder in irgendwelchen Clubs dann da war, die es immer noch gibt. Ne? Kannst du dir alle angucken. Das war auch in der Zeit, wo das noch nicht Club hieß. Dann fiel mir ein, dass ein Teil dieses Heimwehs sich vielleicht auch damit befasst, dass ich da natürlich unbehelligt sein konnte. Also so rumlaufen konnte und es also diese Wahrnehmung noch nicht so gab. Dadurch, dass ich die schon so lange habe, mehr oder weniger stark ausgeprägt, kann ich mich nur noch so daran erinnern, wie ich so 16, 18, 19 war und dann war das ja vorbei damit. Dann gab's ja...
Ja, du könntest jetzt in ein anderes Land ziehen, nach London oder so.
Ja, genau, ja, das genieße ich auch dann, ja, wenn man da ist. Also ich finde das jetzt, wie gesagt, nicht schlimm. Es ist alles nicht wild, aber das ist natürlich irgendwas, was verführerisch ist, ja.
Letzte Frage, die ein bisschen zusammengehört. Gibt es Situationen, wo du selber mal Hilfe angenommen hast, die nicht zu deinem Beruf zu tun hat?
Du meinst therapeutische Hilfe zum Beispiel?
Zum Beispiel oder Rat von Freunden oder Familie?
Ja, doch. Also therapeutische Hilfe, ganz klassisch, habe ich noch nicht in Anspruch genommen, würde ich aber sofort machen, wenn ich das Gefühl habe, es muss jetzt sein. Also ich das ziemlich wichtig finde, da einen guten Umgang mit zu haben und viele meiner engen Freunde, auch Familie und so, Erfahrung damit. Und also ich bin froh, wenn jemand, der mir am Herzen liegt, dann die Möglichkeit hatte, endlich eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeuten zu finden. Das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also A, die Verfügbarkeit überhaupt von Therapieplätzen, aber dann eben auch in Kombination noch mit so einer menschlichen Basis, die auch funktionieren muss. Das ist ja nun irgendwie eine schwierige Situation, finde ich. Und irgendwie ist das Gesundheitssystem da nicht drauf eingestellt. Und ich habe so das Gefühl, da tut sich hoffentlich noch was. Wäre auch auf jeden Fall, das ist dann auch ein Aufmerksamkeitsthema, ehrlich gesagt, was mit Aufmerksamkeit schon wieder ein Stückchen besser werden könnte. Ein kleines Stückchen. Aber Rat von Freunden, ja, doch, man, das ist absurd, ne? Wenn man läuft so durch sein Leben und denkt, man braucht das alles nicht und man ist immer nur der ratgebende Mensch in der Freundschaftsbeziehung. Aber auch ich habe es gemerkt, es gibt Situationen, wo man nicht mehr weiß, was man sonst machen soll und sich dann jemanden anruft und derjenige sagt, ich kann dein Problem auch nicht lösen, aber ich kann jetzt mit dir reden. Und man stellt fest, dass selbst wenn das Problem eigentlich unlösbar ist in dem Moment, hilft das, sich Rat zu holen. Ja, das ist schon ein schönes Gefühl dann, wenn man merkt irgendwie, dass das funktioniert. Ja, hatte ich auch schon. Und du?
Ja, ich habe das Gefühl, dass das immer mehr wird bei mir. Einmal natürlich medizinisch und meiner Behinderung. Aber auch gerade, wenn man anfängt, sich so zu verzetteln, zu viele Themen im Kopf gleichzeitig zu bearbeiten, auch privat, dass ich dann schon auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen habe.
Ja.
Und es tatsächlich geholfen hat. Ich hätte das auch eher nicht gemacht, bis ich dann einfach irgendwann gemerkt habe, ich probiere das jetzt mal aus.
Manchmal gut, die Freunde zu entlasten, ne? Also
genau.
Weil ich finde,
es du hast dann auch irgendwann schon über alles geredet mit allen.
Ja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, dass das etwas ist, was man können muss. Also ab einem gewissen Zeitpunkt braucht man professionelle Hilfe. Und es gibt aus zwei Gründen, ist es, glaube ich, schwierig. Also A, es ist gemein, manchmal seinem Freund eigentlich ein Problem oder eine Problemlösung überzuhelfen, die er ohne professionelle Studium oder Grundlagenkenntnis einfach gar nicht beantworten kann. Und zum anderen spiegelt es ja auch auf die eigene Situation zurück, weil man eigentlich nur eine weitere Enttäuschung einfährt, die einem ja total überhaupt nicht gut tut in dem Moment.
Genau.
Aber eigentlich hat man denjenigen dann auch irgendwie in eine Position gebracht, wo er auch nicht helfen kann und so. Insofern muss man, glaube ich, schon unterscheiden, wann brauche ich einen freundschaftlichen Rat und wann ist therapeutische Hilfe notwendig, A, um meine Freunde nicht zu belasten und um mir selber vielleicht auch ein positives Ding zu geben, wenn man schon mal so den Mut besitzt, jetzt irgendwo hinzugehen.
Ich habe das Gefühl, da steckt auf jeden Fall noch Potenzial für ein weiteres Gespräch drin.
Ja, auf jeden Fall.
Über sowas mit dir zu plaudern.
Ja, können
letzte
wir gerne
Frage, machen. Daher gibt es eine Organisation, die du weiterempfehlen kannst, unseren Hörerinnen und Hörern, für die man sich engagieren kann, spenden kann, was auch immer?
Ja, also jetzt um vielleicht bei dem Thema kurz zu bleiben. Es gibt, finde ich, einen schönen Verein, der nicht so oft besprochen wird, der sich mit dem Thema Suizidprävention auseinandersetzt. Also für, wenn man tatsächlich an sich selber oder an anderen Menschen in seinem Umfeld depressive Züge feststellt, die nicht therapiert sind oder die vielleicht in einem Ausmaß sind, dass man sich Sorgen macht, dann ist es schwierig, so im normalen Gesundheitssystem Ansprechpartner zu finden in Deutschland. Das ist einfach so. Auch die Notaufnahme im Krankenhaus ist ein guter Ort, um da erstmal hinzugehen. Aber sicher nicht der letzte, zu dem man gehen sollte, wenn man mal in dieser Situation ist oder war oder auch ein naher Verwandter, Bekannter oder Freund oder so. Und das ist Freunde fürs Leben. Das ist eigentlich ein schöner Verein, finde ich, der auch, finde ich, den richtigen Ton trifft. Man hat ja auch keine Lust, in so einer Apothekenatmosphäre sich dann über das Thema Suizid zu informieren oder über Suizidabsichten oder was helfen kann und so. Und diese Zuversicht, dass die allermeisten Situationen oder psychischen Zustände, in denen man sich befindet, bevor dann sowas eigentlich Unvorstellbares getan wird von Menschen, dass ganz viele Therapeuten und Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, sagen, das ist auflösbar. Und ein Teil der Gemeinheit dieser Krankheit ist die damit einhergehende Hoffnungslosigkeit und die wiederum verstellt einem den Blick auf Problemlösungsmöglichkeiten.
Genau.
Und das ist so gemein daran. Das ist der Trick dieser Krankheit. Das ist der Trick, dass diese Krankheit gewinnt. Und das kriegt man vielleicht, ne, wenn man offen genug ist dafür, vielleicht auch als Co-Betroffener, kriegt man da ganz, ganz gute Informationsmöglichkeiten, kann sich da hinwenden, wird beraten und ja, das finde ich gut. Ansonsten braucht die CI, also alle Seenotrettungsorganisationen, die es überhaupt nur gibt, Mission Lifeline, CI, es gibt so viele verschiedene, kann man sich alles anschauen, aber mir fällt jetzt gerade nur c-ieye.org ein. Die sammeln jetzt gerade wieder Spenden, um eine Mission zu machen. Eine Mission musste schon ausfallen, leider. Weil es immer teuer ist, so ein Schiff bereit zu halten. Mit allem, was dazugehört, ist einfach ein teures Unterfangen, die Schifffahrt. Und dann rauszufahren, eine Mission, auf der immer Leute gerettet werden, immer. Es gibt keine Mission, wo keine Menschen gerettet werden. Um die möglich zu machen, braucht man irgendwie nochmal Geld. Das heißt, sau arschteuer. Und liegt eben daran, dass sich niemand außer die Zivilbevölkerung dafür finanziell engagiert. Also von keiner Regierung. Es kriegt alles Frontex. Die benehmen sich da wie die Axt im Wald und wird also zur Grenzsicherung da eingesetzt, sage ich mal, und handelt illegal. Und weiß man jetzt auch, wie das gerade wieder ein neuer Bericht rausgekommen. Die einzigen, die da gegen jeden Widerstand sich auf den Weg machen, sind die privaten Seenotrettungsorganisationen, unter anderem CI. Und da kann man immer hinspenden und man wird ganz konkret Leben retten.
Auch wieder Aufmerksamkeit, ne? Die Welle war ja durch 2015. Ja. Jetzt redet kaum noch jemand drüber, aber das Thema bleibt ja.
Das Thema bleibt. Es wird so lange bleiben, solange. Vielleicht ein letzter Satz noch dazu. Weil ja. Man sagt, wie lange bleibt das Thema? Es wurde uns so ein bisschen untergeschoben, dass Migration oder Fluchtbewegung ein zu lösendes Problem sein. So, dass wir, und dann gibt es also die Leute, die sagen, wir können das schaffen. Und wir werden das lösen. Und dann gibt es die, die sagen, wir werden das nicht lösen. Und wir müssen uns um uns selber kümmern. Aber in der Mitte steht das Narrativ, dass das überhaupt ein Problem ist. Es ist kein Problem. Es ist die Dynamik und der Lauf der Welt. Menschen migrieren seit es Menschen gibt.
Genau.
Und zwar immer so, wie es ihnen die eigenen Lebensmöglichkeiten, die sie vor Ort, da wo sie geboren sind, vorfinden, vorgeben. Und das kann
von Arm zu Reich, ja.
Von Arm zu Reich, von Ressourcenknappheit zu Ressourcenreichtum, von wirtschaftlichen Umständen oder klimatischen Bedingungen.
Frieden und Krieg.
Frieden und Krieg. Es wird eine Menge auf uns zukommen. Und ich finde, wir haben, damit meine ich jetzt uns zwei und viele, die hier zuhören, eben das Glück, dass wir nicht vom unmittelbaren Problem betroffen sind, sondern nur von der dritten und vierten Weiterentwicklung des Problems. Zum Beispiel, dass wir also das, ich sage in Anführungsstrichen, ein Problem haben, dass wir uns um Menschen kümmern müssen, die weitaus Schlimmeres erlebt haben. Und also dazu sollten wir in der Lage sein, dieses verhältnismäßig kleine Problem hinzukriegen. Und man muss es gar nicht lösen, werden wir auch nicht lösen. Nicht mal unsere Urenkel werden erleben, dass sich die Migration in die andere Richtung bewegt. Wird nicht passieren. Man kann nur helfen, dass die Migration menschenwürdiger abläuft als aktuell.
Tolles Schlusswort.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke für deine Zeit.
Gerne.
Dann, wenn die Tür jetzt aufgeht, wo musst du hin? Wo geht's raus?
Ich fahr erstmal auf die Etage und frage, ob ich hier mal aufs Klo darf. Und ich klopfe irgendwo.
Dann viel Erfolg.
Dankeschön, dir auch. Bis bald.
Ciao. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.